Weird Cuts, den kritischen Filmpodcast, eine neue Mailback-Folge mit Lukas Bawenschik.
Hallo.
Und mir, Christian Eichler. Hi. Hier sind sie wieder, die Ernie und Bert der Filmkritik, die eure Fragen erklären, in unserem kleinen monatlichen Format. Ihr könnt uns Mails schreiben, cutspodcast@yahoo.com. Ich habe nicht nochmal nachgefragt, aber ist mir aufgefallen. Ich war ja gerade im Urlaub, ich habe nicht nochmal so eine Mail geschickt. Wir brauchen dringend eure Fragen. Aber wir hatten noch viele Fragen und im Discord ist ja auch immer viel los. Da könnt ihr euch natürlich auch anmelden. Ne? Den Link habt ihr bekommen, falls ihr uns unterstützt, aber da noch nicht seid, checkt das mal aus. Lukas, ich war gerade Fahrradfahren, so urlaubmäßig so ein paar Tage. Also in Mecklenburg, Mecklenburger Seenplatte, war ich in so einem Haus, Wohnung, Dings und bin dann eine kleine Touren gefahren. Und dann sogar habe ich mich getraut, am Ende an die Ostsee noch sogar zu fahren. Es war ganz schön mal rauszukommen aus der Medienwelt, wie man immer sagt. Ich habe aber auch gemerkt, ich weiß nicht, wie das dir geht, dass ich ein krasses Social-Media-Problem habe einfach. Ich habe das so doll jetzt gemerkt, als ich ja wirklich viel wieder offline war und so, dass ich, weil meine ganze Arbeit ja am Computer ist, immer mich so ablenken lasse von so kleinen Sachen. Also weißt du, der Prozess ist, wann hat denn Lukas geschrieben, wann wir aufnehmen? Guck ich doch nochmal nach in den DMs im Discord. Dann mache ich den Discord auf, dann gucke ich aber erstmal, ob irgendwer anders was gepostet hat. Dann schreibt irgendjemand, der neue Trailer ist von dem draußen. Dann klicke ich auf den Trailer, dann ist mein Gehirn schon wieder völlig weg auf irgendeiner anderen Linie und ich denke ja eh so sprunghaft. Und dann bin ich da wieder drin. Und mittlerweile ist alles so, ich weiß nicht, alles miteinander verbunden. Man will das auf dem Handy irgendwie ein anderes Lied auf Spotify anmachen, checkt dann aber da nochmal Instagram und sowas. Und auf mich ist das wirklich richtig toxisch. Und die ganzen Apps sind ja sogar auch dafür gemacht. Das ist mir jetzt nochmal richtig aufgefallen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bräuchte wie so von Mutti verordnet so eine Internetzeit am Tag, wo gesagt wird, hier darfst du eine Stunde ins Internet. Das Problem ist halt, ich arbeite halt den ganzen Tag im Internet. Das ist mir aufgefallen.
Ja, das deckt sich ganz gut mit meiner Erfahrung. Ich vermeide das halt in Teilen, diesen Bruch zu haben, den du gerade beschrieben hast, indem ich einfach nicht in den Urlaub fahre und die ganze Zeit irgendwie hier zu Hause sitze. Gerade jetzt bietet sich das ja auch an. Da komme ich gar nicht zu dem Gefühl, auch vielleicht bin ich da zu viel, sondern bin da einfach die ganze Zeit. Und das fühlt sich dann irgendwann an wie Sauerstoff.
Ja, einfach genau, wenn man gar nicht in die Reflexion kommt. Naja, mir ist halt aufgefallen, für viele Sachen braucht man ja so auch klare Gedanken, muss sich auf eine Sache konzentrieren. Und es ist immer so, je wichtiger die Sache wird und je mehr sie drängt, desto besser klappt das halt bei mir. Weil dann war okay, jetzt musst du es auch wirklich machen, jetzt hast du auch nur noch so die Zeit. Ja. Aber mir fällt zum Beispiel auf, dass ich den Browser aufmache und Steuerung T, T, Enter eingebe, einfach ohne, dass ich drüber nachgedacht habe. Also ich gehe einfach auf Twitter, ohne dass da ein Gedankenprozess vorher stattgefunden hat, ob ich da hin will. So. Und das stelle ich manchmal echt oft bei mir fest und finde es dann auch wieder lustig, aber merkt dann so, okay, krass, da fällt man auch echt schnell rein. Und irgendwann, weiß ich auch nicht, wird das so diffus irgendwie, diese Informations-Overload ohne Sinn, ja.
Das deckt sich auch total mit meiner Erfahrung, dass man das schon fast so ins Muskelgedächtnis übernommen hat. Also, dass ich wirklich beim Schließen von Twitter oder Discord oder so schon quasi das wieder öffne.
Also, das hatte ich auch schon oft, ja.
Also, das ist ja total verstörend eigentlich, aber das zeigt einfach nur, wie Ritualisierung des Alltags, wie bestimmte Gewohnheiten halt eine unbewusste Qualität halt irgendwie annehmen. Natürlich ist das so ein bisschen gruselig. Ich finde übrigens auch schön an deiner Reisebeschreibung, dass du am Ende wie bei jedem deutschen Film ans Meer fährst. Also ja, ich finde, oder? Das ist immerhin, manche Klischees erfüllen sich dann auch in der Wirklichkeit.
Es ist dann aber auch so, man denkt dann auch so, ja, irgendwie, das wäre doch jetzt nochmal toll irgendwie so. Dachte ich so, okay, diese lange Strecke. Aber ja, mir ist aufgefallen halt, also es lag vielleicht auch am Wetter, aber Mecklenburg, wie ich sonst eigentlich nur aus Niedersachsen kenne, ist halt ein langer, großer Acker für 6 Stunden und dann ist man auf einmal in Rostock. Also es ist irgendwie so, es kündigt sich eigentlich sehr wenig an, aber tatsächlich am Ende ist man dann am Meer und dann wie immer, wenn man am Meer ist, fragt man sich, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Dann guckt man kurz raus, isst ein Fischbrötchen und macht, glaube ich, dann lieber wieder für einen Podcast, da weiß man.
Ja, Moment, ich dachte, am Meer entdeckt man sich dann selbst und hat so kathartische Momente und findet zu der Lösung all seiner Probleme. Ist das bei dir etwa nicht eingetreten?
Am Meer sitzt man dann am Meer und denkt sich, ich bin zu viel im Internet. Erstmal ein Foto für Instagram machen, erstmal zu gucken, was hier auf Tinder geht, solche Sachen. Genau, das macht man dann.
Ich dachte, du wirst mit der Unendlichkeit, mit der Erhabenheit konfrontiert, aber das ist auch okay, was du meinst.
Womit ich konfrontiert wurde, ich wollte es einfach hier mal ansprechen, das passt irgendwie, das hat nichts mit irgendwas so richtig zu tun, aber ich fand es einfach interessant. Kennst du diese, ich weiß nicht, ob man das Theorie nennt, von Mark Granovetter, diesem Soziologen, The Strength of Weak Ties?
Ja, das sagt mir was, aber wenn du es nochmal ausführst, dann fühle ich mich sicherer dabei, darüber zu reden.
Der hat irgendwie für irgendeine Arbeit, ich glaube in den 70ern, Leute gefragt, ich weiß nicht, ob es Akademiker waren, Akademikerinnen oder auch mit anderen Berufen, wie haben sie ihren Job bekommen? Also wie hast du deinen Beruf gefunden? Und dann wurde ihm ganz, ganz oft gesagt, 90% oder sowas, ja, so Freund vom Freund, also oder ein Bekannter oder jemand, den ich auf einer Party getroffen habe oder Nachbar meiner Eltern oder sowas, war ich kurz im Gespräch und der hat mir dann davon erzählt und dann habe ich mich beworben. Und man würde ja eigentlich denken, dass man so Opportunities quasi im Leben von Leuten kriegt, die man gut kennt. Aber Granovetter hat dann quasi rausgefunden, dass wir mit Leuten natürlich, mit denen wir nicht so viel zu tun haben, dass da viel die Informationsdichte viel höher ist von dem, was die uns erzählen. Weil Leute, bei denen wir Strong Ties haben, da ist die Redundanz viel höher. Also man erzählt sich immer so ein bisschen das Gleiche. Man redet ja nicht immer dasselbe, aber man redet immer über ähnliche Geschichten irgendwie so. Und dann gibt's zum Beispiel auch so diese, glaube ich, das hieß, glaube ich, die verbotene Triade. Wenn man zu zwei Leuten Strong Ties hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die sich nicht irgendwann kennenlernen oder beziehungsweise voneinander erfahren. Deswegen ist es wohl so schwer, Affären geheim zu halten zum Beispiel. Und was ich nur so interessant fand, war, mir ist aufgefallen, dass ich voll der Strong-Ties-Typ überhaupt bin. Also ich bin so Strong-Ties oder gar keine Ties eigentlich meistens so im Privatleben. Also gute Freunde und sonst, weiß ich nicht, mit so halbbekannten Leuten treffe ich mich eigentlich nicht so oft. Das ist jetzt natürlich so beruflich anders, da habe ich ja ganz viele, auch Weak-Ties so zu Leuten. Und mir ist aufgefallen, dass in dieser Pandemie diese Weak-Ties ja voll fehlen. Also man ist ja so richtig auf seine Strong-Ties wieder zurückgeworfen. Also ich habe zum Beispiel, gestern war ich mit einer Freundin ein Bier trinken draußen und dann war tatsächlich auch eine Freundin von ihr mit dabei, die ich nicht kannte, also ein Weak Tie, für mich ein neues. Und dann meinte die so, ja, ich bin gerade nach Leipzig neu gezogen und ich kenne ja halt nur irgendwie so zwei Leute und die eine hat gerade ein Kind bekommen und sagt mir immer ab irgendwie die Treffen, weil das irgendwie gerade nicht geht mit dem Kind. Und dann dachte ich so, ja krass, bist du voll so, hängst auf diesen Strong Ties so fest. Und es gibt ja auch so Leute, das kennst du bestimmt auch, so sehr extrovertierte Leute, die dauernd so neue Jobs haben und Sachen und man fragt sich immer, woher hast du das denn jetzt? Also ja, ich arbeite jetzt da und ich bin jetzt in der Agentur, woher kennst du das denn und so weiter? Und ja, das ist dann wahrscheinlich auch über diese Weak Ties. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie mit dem Kino so zusammenkriegt. Auf jeden Fall ist das was ich in der Stimmung, glaube ich, so merke. So, man braucht dieses Hintergrundrauschen, auch der Weak Ties, allein für mal neue Sachen, die man macht oder neue Sachen, die man erfährt, und ist in der Pandemie echt auch so paar Pappenheimer echt zurückgeworfen.
Ja, ich würde die Verbindung zum Kino insofern machen, dass ja auch Kunst ganz stark geprägt ist von den Sachen, die eigentlich nicht so wichtig sind, vom Nebensächlichen. Also wenn Kunst nur über Bedeutung, über eine unmittelbare Beziehung zu unserer Existenz halt irgendwie erzählt wird, dann fehlt dem was. Also ein ganz großer Teil ist ja immer das, was so zwischen den großen Ereignissen passiert. So Stimmungen und Orte, zum Beispiel so diese Pillow-Shots bei Ozu oder sowas. Und damit würde ich es ganz gut vergleichen können. Also ich glaube, dass genauso wie Kunst das ist, was wir eigentlich nicht unbedingt auf jeden Fall brauchen und das dadurch halt essentiell wird, sind, glaube ich, diese nebensächlichen Beziehungen etwas, das wir ganz dringend brauchen, weil es auch nicht die Schwere von diesen massiven, von diesen bedeutsamen Beziehungen irgendwie mit sich bringt. Also da ist nochmal eine andere Art von Interaktion und das stillt, glaube ich, auch nochmal andere Bedürfnisse. Also das ist ja auch, was heißt eine Begegnung mit dem Fremden, aber eine Begegnung mit dem weniger Vertrauten, wo noch viel mehr Mysterium und weiße Flecken auf der Landkarte bei sind.
Stimmt, ich hatte da damals mal ein Seminar, dazu fällt mir gerade ein, übrigens bei Norbert Bolz an der TU Berlin.
Oh,
das Seminar war super, aber der Typ das war vor, weiß ich nicht, 8 Jahren oder sowas, oder vielleicht noch länger her, hatten wir das Seminar und das war richtig gut. Es ging so um die Erfindung irgendwie des Computers und Theorien, die damit zusammenhängen, und dann war auch dieses Strong Ties, Weak Ties, und da ging es darum, dass Leute auf Social Media vor allem erfolgreich sind, die halt viele Weak Ties haben, ne, also viele Friends auf Facebook hieß es damals auch. Und jetzt ist der ja so ein mega abgedrifteter Verschwörungs-AfD Spinner-Typ einfach, so wusste ich auch gar nicht. Aber da ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, dass diese schwachen Verbindungen halt auch, ja, was sind, was natürlich auch so Internetfreunde oder sowas manchmal sein können. Und ich habe das Gefühl, so viel auf Twitter oder so zu sein, ist einfach sehr, sehr, sehr, sehr viele sehr, sehr weak Ties, wo man mittlerweile die Informationen gar nicht mehr aufnehmen kann. Aber ich glaube, als jemand, der eher immer so auf diese Strong-Ties-Richtung gegangen ist, ist mir es am Anfang gar nicht so schwer gefallen, in der Pandemie auch nicht mehr so viele Leute zu treffen, weil ich dachte, ich habe ja eh nur meine wenigen, aber irgendwann merkt man es dann stärker. Und ich glaube, Leute, die sehr extrovertiert sind und sehr viel so Weak Ties brauchen, haben es doller gemerkt, auf jeden Fall. Was ist denn gerade so, ich meine, ich war jetzt so 8 oder 9 Tage oder so ein bisschen raus. Wie geht's dir so in deinem Filmkritiker-Dasein und was hast du das Gefühl? Ist die Filmwelt in Bewegung oder sind wir, so wie wir alle in so einem Halblockdown sind, ist eigentlich das Kino auch immer noch?
Na, ich habe das Gefühl, es passiert außerhalb von, sagen wir, bestimmten Teilen Europas, wo es mit den Impfen sehr langsam vorangeht, doch irgendwie einiges. Also man hat das Gefühl, vieles erwacht so nach und nach aus dem Winterschlaf. Also ich habe schon das Gefühl, jetzt gerade so das Weichenstellen zu sehen für die schon tatsächlich nahe Zukunft. Also du hast dir ja jetzt auch News rausgesucht, die gerade darauf hinweisen, dass Kinos vielleicht jetzt stärker wieder gebraucht werden und so. Aber wenn ich gerade so, ja gut, natürlich nach Australien und Neuseeland, aber auch irgendwie nach China und in die USA jetzt auch wieder schaue. Also ich habe das tatsächlich so, ein wichtiger Kanal sind für mich ja auch dann diese Filmpodcasts, wo ich auch immer das Gefühl habe, so daran, wie weit die Hosts waren mit dem Impfen und so, merke ich, wie weit das so insgesamt gesellschaftlich das ist, weil nun Filmkritiker wahrscheinlich tendenziell nicht ganz oben auf der Liste stehen. Also das würde ich jetzt nicht als die essentiellsten der Arbeiter beschreiben. Und wenn ich dann höre, okay, von diesem Podcast mit 4 Moderatoren sind jetzt 3 zweimal geimpft, dann denke ich so, ah, die sind doch recht weit. Also da scheint sich was zu bewegen. Und das betrifft dann natürlich logischerweise auch die Kinobranche insgesamt.
Ja, genau. Und da haben wir so ein paar Sachen, die so hindeuten auf, es geht schon wieder los. Ne? Unter anderem das Godzilla vs. Kong. Ja, sehr erfolgreich war, genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber auch, obwohl es ja diesen HBO Max Deal gibt, dass es auch gleichzeitig halt online verfügbar ist, zumindest in den USA oder den Orten, an denen es HBO Max gibt, sind auch wieder viele Leute ins Kino gegangen und ich finde das jetzt nicht so überraschend, wenn Leute schon geimpft sind oder Kinos irgendwie anders funktionieren, gerade für so ein, weiß ich nicht, den ersten riesigen Tentpole-Blockbuster-Film, bei dem es so richtig Spektakel gibt. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, das Kino lebt wieder und dieser Deal ist natürlich Quatsch. Wobei wir sagen müssen, meine Prediction ist wahr geworden. Warner hat angekündigt, dass in Zukunft, also das war ja meine Prediction, nicht mehr das zeitgleich passieren wird. Und das ist im nächsten Jahr auch tatsächlich so. Also dann wird es wieder so ein Kino-Auswertungsfenster geben. Also da haben sich viele Leute drauf gefreut. Das Kino ist wieder zurück. Der Film ist leider nicht so sonderlich gut, finde ich.
Nee, das würde ich unterschreiben. Ich finde, er hat den großen Vorteil, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass er so erfolgreich geworden ist, dass endlich mal Podcaster positiv dargestellt wird. Alle haben ihre Podcaster-Helden, wie zum Beispiel uns, und haben aber das Gefühl, die werden immer in Filmen so als Loser und irgendwie komische Creeps dargestellt. Man erinnert sich an diesen Halloween-Film, wo sie umgebracht worden sind. Endlich sind Podcaster die großen Helden, und das, würde ich sagen, erklärt auch, warum er wahrscheinlich über 100 Millionen Dollar in den USA einspielen wird. Also das wäre da meine These.
Ja. Das ist so ein Film, wo man, also wahrscheinlich knallt es dann tatsächlich auf der großen Leinwand mehr, aber also der Film ist halt so super langweilig und so viel, ist so viel menschliches Blabla da drin und dann halt diese großen Action-Szenen dieser Neonstadt, das ist auch so ein bisschen abgegriffen. Ich finde, das ist schon unterhaltsam, auf jeden Fall diese Sachen, aber das ist, also für mich war das so ein Film, wo ich dachte, okay, da reicht sich eigentlich auf YouTube die Action-Szenen später anzugucken, die ja bei solchen Filmen vor allem dann auch oft ja später auf YouTube sind. Aber ich kann niemandem verdenken, da sofort reinzurennen, wenn die Kinos auf sind, sich das anzugucken, so, aber ja, ich bin aber auch in der ganzen Kaiju-Sache nicht drin und weiß nicht genau, wer Mecha-Godzilla ist und sowas.
Ich muss dir sagen, ich fand ihn zum Beispiel reizvoller in nahezu jeder Hinsicht als die letzten beiden Versuche, Godzilla in die USA zu bringen, also den von 2014 und dann den King of Monsters, die ich beide eher ermüdend fand. Und hier hatte ich das Gefühl, war wenigstens hier und da das Gefühl da, hey, die Leute wollen tatsächlich diese Kämpfe sehen und die werden dann auch dargestellt, die werden nicht in Nebel und Wolken und Partikeleffekten versteckt, sondern recht unmittelbar gezeigt. Und ich glaube, das sind ja auch die Momente aus den ganzen alten Godzilla-Filmen, die reizvoll sind tatsächlich. Also die schaut man ja eigentlich nie wegen den Menschen, sondern wegen, na, also für mich tatsächlich wegen dieser wunderbaren Mischung aus Kostümen und diesen kleinen Modellstätten und dieser Vorstellung, dass da endlos Leute saßen und dieses Gebäude zu bauen, nur um es niederzureißen und so dieses Entropieartige, dass da mühevoll in Kleinstarbeit etwas aufgebaut wird, dass das zertrampelt wird von einem Mann im Gummikostüm. Ich finde, das hat schon so eine reizvolle Logik irgendwie. Und ich habe mir jetzt auch zum Beispiel, ich habe diese Criterion Godzilla Box geschenkt bekommen und schaue jetzt hier und da die nochmal nach. Und also ich glaube, die meisten davon kenne ich ja, aber fülle dann auch die Lücken. Und da muss ich sagen, reichte das dann nicht heran. Aber es war jetzt auch, finde ich, keine absolute Katastrophe. Also ich würde dem so auf dem Level von zum Beispiel Tenet, dem anderen vermeintlichen Retter des Kinos, ansiedeln und würde sagen, das sind ungefähr gleichwertige Filme.
Es ist witzig, weil du mühevolle Kleinstarbeit, das ist immer das Zitat bei mir, kennst du dieses YouTube-Video Rüdiger keine Kapriolen, wo der nee, Vater und nicht. Der, das kennst du. Empfehlung für alle, ja. Auf YouTube Rüdiger keine Kapriolen eingeben, das ist so ein Junge, hat so ein ferngesteuertes Flugzeug, was aber dem Vater irgendwie, der Vater für ihn gekauft hat und sowas und fliegt halt damit so total wild aus so einem Feld rum und der Vater, der filmt, hat immer Angst, dass der Sohn Rüdiger dieses Flugzeug kaputt macht und Rüdiger findet es halt voll geil und macht immer waghalsigere Manöver. Ich? Und der Vater flippt halt immer aus, sagt, Rüdiger, bitte keine Kapriolen, das habe ich in mühevoller Kleinstarbeit zusammengebaut.
Immer wenn Herr Suxland ab jetzt irgendwo Quatsch schreibt, schicke ich ihm das Video. Rüdiger, ja. Keine Kapriolen.
Kapriolen gab es bei Netflix auch welche. Überleitungskönig. $400 Millionen wurden ausgegeben, um zwei Knives Out Sequels zu akquirieren und mit dem Geld aber auch zu produzieren. Also es ist nicht nur die Lizenz oder sowas, sondern mit diesen $400 Millionen sollen zwei Filme gemacht werden. Und Netflix hat dann halt die Rechte und sich das geholt. Ryan Johnson ist auch dabei, Daniel Craig auch, sonst weiß man, glaube ich, noch nicht so genau. Findest du das krass?
Ja, also, was sind das für Summen Geld? Man merkt ja schon, dass das, was bei den Streamingdiensten passiert, sehr wenig mit irgendeiner Form von fiskaler Realität zu tun hat. Das sind ja alles Mondpreise. Da wird ja für Sachen, in jedem Jahr werden neue Rekorde aufgestellt für Festivaltitel, die man akquiriert hat irgendwie. Und diese 400 Millionen für zwei, also im besten Fall mit Budget-Filme, das ist ja nun wirklich völlig absurd. Also, das hat ja, was kriegen die Leute denn da für Gelder? Also, kriegt Ryan Johnson dann, also 100 Millionen kriegt er, habe ich gelesen, richtig? Das ist ja irgendwie.
Habe ich nicht nochmal geguckt, ja.
Ja, also, das hat ja nichts mehr mit irgendeiner Form von Wirklichkeit zu tun. Und wenn solche Summen von Geld da sind, könnte man wirklich einfach jedem alles geben. Also, das sind ja, also, so viel kostet ein Avatar-Film oder so. Oder zwei. Das ist ja völlig bescheuert. Also, ja, Geld stimmt, hat keinerlei Bedeutung, sagst, ja. Oder? Also, wenn ich irgendwie, sogar, ja. Wenn ich da draußen so ein Typ wäre, der irgendwie sich für den Goldstandard eingesetzt hat oder sowas, ich würde mir sowas angucken und mir die Haare ausreißen. Und so langsam habe ich das Gefühl so, also, es fällt schwer, so diese ganze NFT, Bitcoin, Dogecoin und so weiter, also diese Krypto-Leute noch weiter zu belächeln, wenn unser monetäres System nach dieser Logik funktioniert.
Ich höre gerade das Hörbuch von David Wallace Wells, The Uninhabitable Earth heißt das, so ein Klimajournalist, der quasi nochmal wirklich erklärt, was alles auf uns zukommt, wenn die Erde wärmer wird als 3 Grad, 4 Grad und so weiter. Also unglaublich, unglaubliches Buch übrigens, also weil er auch so eine weite Menschheitsperspektive ausmacht und zum Beispiel also so tolle Gedanken da drin hat, wie das, dass sich die menschliche, ich komme gleich wieder zu den Bitcoins, wo ich eigentlich hin will, aber dass überhaupt die Menschheit entstehen konnte, ist halt super der Zufall, ne, weil es dafür diese perfekten Bedingungen braucht, eigentlich auf einem Planeten mit einer Atmosphäre und so weiter, wie es halt auf der Erde ist und wie wir bisher noch nicht im Universum rausgefunden haben, ob es das noch irgendwo anders gibt. Und das machen wir quasi gerade kaputt und haben wir quasi auch sogar, also richtig schuld sind vor allem auch wir, also die letzten 20 Jahre oder sowas, das ist das, was es macht. Und da sagt er auch, dass wie war das? Irgendwie das CO2, das produziert wird für alles Bitcoin-Mining, seit es dem gibt, ist so viel, wie in der Zeit von Solarpanelen irgendwie an Strom produziert werden konnte. Oder der Strom, der verbraucht wird, ist so viel, wie weltweit mit Solarpanelen an Strom produziert wurde in der Zeit oder sowas. Ne? Also es sind auch wahnsinnige, nicht nur Summen, sondern auch bei Bitcoins, halt, das fand ich halt auch so krass nochmal zu lesen, auch diese die Auswirkungen auf das Klima.
Ja. Wir haben bestimmt mindestens einen Bitcoin-Fan unter den Hörern, der uns jetzt denselben Link, der einem dann immer geschickt wird, wo erklärt wird, warum das reguläre monetäre, also das Geldsystem ja genauso viel Strom verbraucht und dass die Umstellung ja auf Dauer und so, also da wirst du dich jetzt wahrscheinlich von Post kaum retten können mit solchen Aussagen.
Ja, falls ihr aber stattdessen einfach alle Folgen Cuts, die es schon gab, als NFT kaufen wollt für 600 Millionen Euro, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin da wirklich bereit. Ich drehe auch noch einen Knives Out Film dafür oder sowas. Also es ist wirklich gar kein Problem. Das könnt ihr alles haben, die Cuts NFTs der Folgen. Das ist wirklich kein Stress. Ja,
meine einzige Regieanweisung ist die ganze Zeit, Daniel Craig, jetzt lass doch mal den Akzent. Komm. Jetzt sprich doch mal wie ein richtiger Mensch.
Fand ich auch, habe ich den, glaube ich, den Witz auch nicht ganz verstanden, der dahinter war. Aber ja, Du hast recht, natürlich sehr viel Geld. Also gut, man wird dann wahrscheinlich die Sequels für mehr Geld produzieren, aber selbst wenn es 100 Millionen Dollar kostet, dann hast du immer noch 200 Millionen. Ja, das ist wirklich, stimmt.
Wo willst du denn dieses Geld her? Was machst du denn an so einem Drehort mit 100 Millionen, wenn du irgendwie in einem Haus eigentlich mehr oder weniger drehst? Also das Whodunit lebt doch in der Regel von der Reduktion. Alle Versuche, das Whodunit aufzublasen, also allgemein Kriminalgeschichten auf sowas Globales, machen das halt irgendwie zum Actionfilm. Und da will man doch eigentlich mit so einer Reihe nicht hin. Also man will doch da nicht, dass Daniel Craig einfach wieder Bond ist, sondern der Erfolg von Knives Out war doch in weiten Teilen auch, dass da das Gefühl war, dass das irgendwie kleiner war und reduzierter und eben auf das Wesentliche beschränkt. Und ich sehe überhaupt keinen Wert darin, da Geld drauf zu werfen. Also wenn irgendeine Franchise ja jetzt nun davon nicht profitiert, da mehr Geld drauf zu werfen, dann Knives Out.
Vor allem, wenn der schon so billig war und du trotzdem schon diesen Hochkaräter-Cast hattest, ne, im ersten. Also ich würde jetzt noch denken, okay, Schauspielgagen, vielleicht könnte man noch viel Geld reinpumpen, wenn du da halt, weil du ja so viele Charaktere normalerweise hast im Whodunit, aber ja.
Weiß Jack Nicholson zurückzuholen oder wofür willst du das Geld haben? Robert Downey Jr. seine Scheißsumme zu zahlen.
Ich fand geil, dass doch jetzt Jan Hofer macht doch jetzt auf RTL so eine Nachrichtensendung, nachdem er die Tagesschau gemacht hat. Finde ich irgendwie ganz witzig. Ja, wegen kann man jetzt noch mal, vielleicht machen sie jetzt doch Bond raus. Ja, keine Ahnung. Ich finde das, natürlich eignet sich das so als Netflix-Film oder Franchise, finde ich so, ne, weil es auch immer so was Heimeliges ja hat, Whodunit und so, aber ja, keine Ahnung. Also wenn so viel Geld dafür da war, fragt man sich echt, gut, als Disney hat Star Wars für 4 Milliarden gekauft. Ja, das ist gar nicht so, das ist 10-mal so viel. Irgendwie krass, also, ja. Mal schauen, was es da noch so alles gibt. Da ist die Frage, was so für Bond im Raum stand. Und es gab noch eine andere Sache.
Moment, wir wissen doch, wie viel für Bond im Raum stand, oder? Wissen wir das? 600 Millionen, dachte ich. 500 oder 600 Millionen, irgendwo in dem Bereich wurde immer wieder aus den Quellen nach halt dem Netflix das abgelehnt hat, verlautbart
worden. Für den einen Film.
Genau, für No Time to Die.
Ja. Andere Nachricht war, dass Sony Netflix, also ein Deal mit Netflix gemacht hat, dass ihre Filme 2022, glaube ich, dann, also alle ihre Kinofilme, dann ausschließlich auf Netflix danach zu sehen sein werden.
Genau, ein Fenster von 18 Monate für diese Filme dann, für die sie die Rechte haben.
Ist das so ein bisschen die Sache, also du hast mir dann als DM noch erklärt, dass Sony tatsächlich so einen eigenen Streaming-Service hat, weil ich dachte erst so, okay, finde ich eigentlich finde ich es clever zu sagen, wir kriegen es eh nicht hin, auch noch einen Streaming-Dienst zu machen, dann holen wir uns einfach das Geld von Netflix halt für unser gesamtes Portfolio und dann hast du aber gemeint, es gibt doch aber schon Bravia-Core.
Ja, gut. Ich habe auch das Gefühl, der Einzige zu sein, der davon gehört hat, das ist eigentlich auch ein exklusiver Dienst für die Modelle von Sony, also die Fernsehmodelle von Sony aus dem Jahr 2021. Das heißt, es gibt da, glaube ich, eine sehr spitze Nutzergruppe.
Ja, und die haben ja auch keine extra produzierten Originals, oder? Sony macht Kinofilme.
Ja, ich glaube, das Hauptangebot, das da verlockend ist, ist, dass man schnellere Download-Raten hat, also das heißt, auch beim Stream ist die Qualität dann näher an dem, was man auf so einem Fernseher gerne sehen würde, als zum Beispiel bei Apple TV oder bei Netflix und Co. halt.
Mhm.
Aber wie gesagt, es ist kein richtiger Streaming-Dienst in dem Sinne, wie wir das jetzt heute auf ja Netflix und Amazon Prime und Disney Plus und so beziehen würden halt.
Mhm. Ja, was kommt da so? Morbius, Resident Evil, Welcome to Raccoon City, Ghostbusters Afterlife, Hotel Transylvanien. So Zeug.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ja, das sind auch Filme.
Das ist jetzt bei Netflix. Das sind auch Filme, oder?
Ich glaube, deine Einschätzung ist schon ganz richtig. Man hat bei Sony so ein bisschen Torschlusspanik. Man hat das Gefühl aber auch, wir werden keinen eigenen Dienst mehr etablieren können, der eine kritische Masse erreicht. Also wir können in den Streaming Wars wahrscheinlich jetzt nicht mehr mithalten. Für mich spricht das auch von einem eher gering Vertrauen in diese Titel, ehrlich gesagt auch alles Titel, über die man im Vorfeld nicht wahnsinnig viel Gutes gehört hat. Also gerade zum Beispiel dieser Resident Evil Film ist ja auch von allen der alten Resident Evil Reihe mehr oder weniger verunglimpft worden. Paul W.S. Anderson und Mila Jovovich waren beide so ein bisschen pikiert, sage ich jetzt mal, dass sie nicht gefragt worden sind. Sie hatten, glaube ich, das
gut.
Ja, gut.
Aber das ist ja eigentlich, also klar, ich weiß, ne, Volga Autorism, Paul W.S. Anderson und sowas, also auch eine eigene Büchse der Pandora, aber für die Fans ist natürlich gut, wenn die nicht mehr dabei sind.
Na, für welche Fans? Also klar, also ich frage mich, ob es den Resident Evil Fan überhaupt noch gibt und ob das nicht eine wahnsinnig heterogene Gruppe ist, weil halt verschiedene Versionen von Resident Evil ja immer sehr unterschiedliche Angebote gemacht haben. Also gerade
die Serie ist sehr zurückgegangen in Genau, die sind ja, aber haben sich ja wieder ein bisschen wegbewegt von dieser reinen Action-Richtung und so. Capcom hat ja sehr schlau irgendwie seine, die waren ja ein bisschen abgeschrieben mal fast, Capcom als Videospielentwickler. Und genau, aber auch so irgendwie hatte man so das Gefühl, es war ja eh so eine lange Zeit in der Videospielbranche, wo man dachte, okay, der Westen hat jetzt gewonnen irgendwie und Japan kriegt es irgendwie nicht mehr hin. Die haben ihre Ideen, die haben ihre Sachen, aber irgendwie sind die Production Values nicht mehr so hoch, man versucht sich so krass anzubiedern und keine Ahnung was. Und dann sind ja, gut, mit From Software eins der wichtigsten Entwicklungsstudios rausgekommen, aber dann hat auch die anderen, Square Enix und alle wieder so ein bisschen zurückgekommen eigentlich auch. Deswegen, aber ich weiß gar nichts über die Produktionsgeschichte dazu. Ich hätte nur gedacht, dass es eigentlich schlau ist, nochmal einen Resident Evil-Film zu machen, der vielleicht ein bisschen mehr in so eine halt Herrenhaus-Horror-Hereditary-Richtung oder sowas vielleicht geht. Ich habe aber nichts davon gehört, ich weiß nicht, ob das so wird.
Nach allem, was ich gehört habe, nicht so wirklich. Und ich habe auch das Gefühl, diese neue Generation von Videospielfilmen sind ein Produkt des nicht unbedingt dann doch so durchschlagenden Erfolges letzter Videospieladaption. Natürlich waren Sonic und Detective Pikachu und so durchaus irgendwie Hits, aber man hat das Gefühl, so Sachen wie dieser Mortal Kombat Film und Resident Evil, das wird jetzt dann doch wieder für einen kleineren Markt produziert. Man hat nicht das Vertrauen, mit solchen Themen dann auf ja, den Blockbuster-Markt zu drängen, das überlässt man erstmal noch den Superhelden.
Ja, wobei, mal gucken, wie der Mortal Kombat-Film wird. Auf jeden Fall ist es wieder total doll so, dass ganz viel Videospielproduktionen angekündigt sind. Ne? Also Filme, Verfilmungen, irgendwie hört man ja dauernd, also von fast allen Gründen, auch irgendwie Metal Gear und es kommt die Last of Us-Serie und so weiter. Auch Sachen, bei denen wir Uncharted, also auch witzig bei so Sachen, bei wo ja die Spiele auf Film oder Serien eigentlich basieren, ne? Also The Last of Us basiert ja eigentlich ein bisschen auf zum Beispiel The Walking Dead, könnte man sagen, oder meinetwegen 28 Days Later ist dann ganz sicher aus der Zombie-Geschichte, aber dieses harte Entscheidungen treffen in einer schwierigen Gesellschaft in der Apokalypse war ja was Walking Dead ganz groß gemacht hat oder ganz groß wieder in den Mainstream gebracht hat und dann hat man The Last of Us gemacht, jetzt macht man daraus wieder einen Film oder ich find's auch bei Uncharted lustig, weil Uncharted natürlich auf Indiana Jones basiert und jetzt bringt man das Franchise aber wieder zurück und macht daraus einen Film, auch bei Sony halt, ja.
Aber Uncharted ist ja natürlich auch in Teilen nochmal Lara Croft am ehesten, oder?
Genau, also ja,
und
ich würde sagen,
Lara Croft wurde dann wiederum halt wie Uncharted.
Genau, ja, und so ist das. Und dann kommst du jetzt wieder ins Kino. Und genau, also das sind, na gut, das sind solche, ne, der neue Venom-Film und solche Sachen, aber es sind jetzt, ich weiß gar nicht.
Es sind jetzt nicht die Top-Titel, oder? Es sind jetzt nicht die Sachen, nach denen wir uns alle die Finger lecken.
Ich würde sagen, nicht. Oder hat Sony noch irgend so ein kleineres Indie-Ding? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Naja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das ist genug zu gesagt. Die sind dann halt auf Netflix und so ist das dann wohl halt. Und so groß ist die Nachricht vielleicht auch erstmal nicht, außer dass wir halt nicht neuen Streaming-Dienst von denen jetzt auch noch bekommen. Was auch eine Prediction wäre, die man hätte haben können, auf jeden Fall.
Stimmt. Aber hat, glaube ich, keiner gemacht. An Sony denkt niemand.
Zwei Themen, die ich noch nicht, ne, ich habe immer so geguckt, was sind noch so Themen, die wir mal besprechen könnten. Auch Sachen, zu denen hätten wir vielleicht auch Folgen gemacht, wenn nicht, weil ich habe die letzte Folge ausfallen lassen, weil ich nicht auch noch vorproduzieren konnte. Zwei Themen, die ich noch so auf der Liste hatte, wo ich das Gefühl hatte, es wird wieder über Film gesprochen in der Öffentlichkeit, auch wenn gar nicht immer explizit das dazu gesagt wird oder dass es über bestimmte Filmformen geht. Es einmal die Doku, dieses Doku-Experiment, was sie da gemacht haben, oder dieser Film, nicht selbstverständlich. Joko und Klaas haben ja so eine Sendung, Joko und Klaas gegen ProSieben, und da ist ja irgendwie so der Deal, dass sie, wenn sie da gewinnen in dieser Sendung, dass sie dann 15 Minuten Sendezeit von ProSieben bekommen, die sie frei verfügbar haben. Ne? Wer weiß, wie das da genau ist. Aber da sind ja auch Sachen schon passiert, die so auf Twitter und so gesellschaftlich dann viel diskutiert wurden. Also unter anderem Männerwelten zum Beispiel, kann man sich wahrscheinlich noch dran erinnern. Und dann so um Seenotrettung ging es, glaube ich, auch mal. Ich glaube, Moria war auch mal ein Thema. Und jetzt war das dann so, vor zwei Wochen oder wann, dass es auf einmal hieß, okay, es kommen wieder diese 15 Minuten mit Joko und Klaas. Das geht aber scheinbar irgendwie länger. Hey, wie lange geht das denn? Und dann am Ende war das ein 7-Stunden- Film, der nicht, also es war nicht live, aber eine Pflegerin in einem Krankenhaus hatte eine Kamera bei sich angebracht an ihren Klamotten und man hat quasi ihre ganze Schicht da begleitet, wie sie eben durchs Krankenhaus geht, verschiedene Leute behandelt und so weiter und so fort. Und das sollte auf den Pflegenotstand in Deutschland hinweisen und dass es nicht nur halt quasi so eine Art One-Shot Direct Documentary, sondern auch ein Live-Format gewesen, weil Leute dazu twittern konnten und diese Tweets und sowas wurden dann noch eingeblendet und ich glaube auch noch so ein paar Interview-Fetzen mit unterschiedlichen Pflegern und Pflegerinnen.
Es gab so ein paar Talking-Heads.
Sowas, ne? Und ich fand das sehr spannend, weil ich habe auf Twitter dann auch so Takes gelesen, so, ja, jetzt irgendwie, niemand interessiert sich für die Pflege und jetzt, wenn Joko und Klaas machen, dann ist es jetzt auf einmal wieder Thema und irgendwie, keine Ahnung, ich dachte so, also erstmal, klar, ich und wahrscheinlich viele von euch gucken jetzt nicht ProSieben irgendwie abends, für uns hat das jetzt nicht so einen Wert, dass das jetzt da gemacht wird, aber das so eine Art von Filmprojekt erstmal, weil wenn das auf der, sagen wir mal, es wäre auf der Berlinale gelaufen und es hätte geheißen, der neue Film von sowieso sieben Stunden
Wang
lang.
Wang Bing macht doch auch immer so lange Dokus, wenn das jetzt eine Fortsetzung von Till Madness Doers Part oder so gewesen wäre.
Sowas, ne? Also sagen wir bekannte Autos oder ein neuer deutscher Regisseur oder sowas macht sowas jetzt. 7 Stunden Pflege und sowas. Mit vielleicht sogar noch auf der Berlinale mit Live-Einbettung von Tweets aus dem Publikumsraum oder irgendwie sowas, ja? Dann hätte man ja gesagt, wow, was für ein krasses Projekt, ne? Ist das Direct Cinema? Ist das Slow Cinema? Was ist das eigentlich und so weiter? Und deswegen fand ich es eigentlich interessant. Hätte das, glaube ich, gerne auch in einer Folge Katz mal gemacht, auch um dann vielleicht auch da mal wieder auf diese ganze Pflegesituation hinzuweisen. Haben wir jetzt nicht gemacht, ich fand's aber interessant, ich hab's aber auch nicht ganz gesehen. Ich dachte erst, dass es gar nicht ganz online verfügbar ist, sondern nur in Ausschnitten, aber das stimmt nicht. Du hast mir das gestern noch geschickt, auf Join kann man das ganze Ding angucken, ohne auch ein Abo da haben zu müssen oder sowas. Genau. Ich schreib mir mal auf, dass ich den Link mal in die Shownotes dazu packe, falls ihr euch das angucken wollt. Und ich finde das erstmal sehr interessant irgendwie.
Interessant ist sicher richtig. Ich kann Teile der kritischen Stimmen aber durchaus verstehen, weil auch, ich habe es jetzt nicht vollständig gesehen, aber auch ich habe hier und da so ein bisschen Ambivalenz gespürt. Es fängt an mit dieser Ankündigung, man widerspreche jetzt allen Regeln des Fernsehens. Also dieser Tabubruch mit Ansage.
Das ist so Gehabe, ne, in dieser ganzen.
Ja, also
diesmal mussten wir ProSieben leider einweihen. Ja. Und, ja, das hatte ich alles Quatsch.
Und dann auch, also dieses Stilisieren. Ja, aber dann sagte man irgendwann bei ProSieben, scheiß auf die Quote. Wir machen das jetzt einfach. Mhm. Und dann aber auch gleichzeitig diese unbedingte Aufforderung zur Kommunikation. Wir brauchen eure Postings, eure Kommentare, damit sich das lohnt. Also so eine Form von Pathos, der da mit reingetragen wird, aber der vor allen Dingen darauf abzielt, jetzt Interaktion und eine Bindung an dieses Projekt ProSieben zu machen. Und ich finde das spannend, wenn wir das in Beziehung auf diese Love-Mobil-Diskussion setzen, die wir ja natürlich gleich auch in irgendeiner Form noch haben, die ja sowieso jetzt die ganzen letzten Wochen präsent ist, weil ich dann auch dachte, dass scheinbar so Dauer ja auch ganz oft ein Mittel ist, mit dem Authentizität kreiert wird, weil dieses Unterbrechungsfreie halt irgendwie uns dem Gedanken schafft, ja, wir blicken unvermittelt halt auf diese Ereignisse, ohne dass da irgendeine Form von Bruch stattfindet. Aber ich finde, hier finden dann doch in diesem Projekt durchaus eine ganze Menge Brüche statt. Also zum Beispiel, wenn dann halt diese Talking Heads eingeblendet werden und dazu dramatische Musik kommt, oder wenn dann Joko und Klaas dazukommen wieder, auch als Talking Heads, mit derselben dramatischen Musik und sagen, hier wäre jetzt Werbung, aber stattdessen sagen unsere Sponsoren was, Cosmos Direkt und die Telekom, Partnern, und da zitiere ich jetzt denen, das Thema genauso am Herz liegt wie uns. Und da finde ich vieles schwierig dran. Einmal, dass die Musik quasi die gleiche ist wie das, was pathetisch halt die persönlichen Erfahrungen, die Schicksale aus dieser Welt unterlegt hat und damit so die gleiche emotionale Gewichtung bekommt, aber auch diese Medieninszenierung, dieser Taschenspielertrick zu sagen, hier ist keine Werbung, aber wir reden jetzt über unseren Sponsor. Das ist doch ein Taschenspielertrick, das ist doch Werbung. Also das ist jetzt vielleicht nicht exakt das Gleiche, aber ich würde sagen, das ist insofern, na, was heißt perfide, aber das ist ja Werbung, die sich weniger als solche zu erkennen gibt. Das ist ja hochmodern, das ist ja im Endeffekt das, was irgendwie bei Influencern diskutiert wird, dieses Aufweichen der Logik, die da besteht. Und was ich erschreckend fand oder so ein bisschen irritierend zumindest, ist, dass medial da genauso drauf reagiert worden ist, wie man sich das dann gewünscht hat von ProSieben und von Joko und Klaas. DWDL hatte dann zum Beispiel eine Überschrift, die hieß werbefreie Doku dank zweier Partner. Mhm. Und da dachte ich mir, ja Moment, das ist dann aber nicht werbefrei. Da könnte man vielleicht nochmal Naomi Klein mit No Logo lesen, indem sie auch über die Macht von Sponsoren auf Veranstaltungen und derartiges zurückgreift. Und also das war zum Beispiel eine Sache, die mich sehr rausgerissen hat und irritiert hat.
Ja, stimmt, dass man das dann so da Sagt, man macht keine Werbung, macht dann trotzdem die Werbung. Ja, ich fand, ich würde mich, also da würde mich auch eine vielleicht filmwissenschaftliche Betrachtung davon mal interessieren, weil ich nicht weiß, wann sowas trotzdem halt mal, also dass es natürlich irgendwie Verstrickungen gibt und dass natürlich auch ProSieben das irgendwie finanzieren muss und so weiter. Und das natürlich, also ich finde auch, aber das ist vielleicht auch einfach Twitter, kann sein, dass dann Leute sagen, ja, jetzt und Joko und Klaas und keine Ahnung, und ja, jetzt wird's dann Thema, aber da waren ja auch viele Leute aus der Pflege, zum Beispiel Alexander Jorde, der wirklich ja super Arbeit macht, finde ich, und da immer wieder darauf hinweist und sowas auch drin zu hören. Das spricht natürlich einerseits vielleicht für die Macht von so Influencern oder Leuten, die halt Medienmacht haben, wie eben Joko und Klaas, aber andererseits natürlich trotzdem auch nochmal wieder für die Macht des Films, ne, und für die Macht, sowas dann wirklich mal lange zu erzählen, dass es was anderes ist, als wenn man das mal kurz twittert oder da eine vielleicht eine Reportage in NDR macht, die ein bisschen kürzer ist oder sowas. Gerade auch der Bruch damit, dass es auch so viel besprochen wird, ist ja ironisch. Ist ein bisschen, ein Freund von mir hat das gemeint zu der dem Hanau-Podcast-Projekt von Spotify. Mhm. Dass er dann meinte, er findet es auch so ein bisschen komisch von Spotify halt so als so großer Konzern jetzt so mit diesem Thema dann so. Also er findet es irgendwie komisch, dass nicht kritisch besprochen wurde, dass es vielleicht eine gute Reportage ist, aber die dann halt auf Spotify läuft. Aber irgendwie aus diesen Zusammenhängen kommt man ja nie so richtig raus. Also gerade durch den Bruch des Formats, vor allem hier, hat es natürlich eine größere Aufmerksamkeit, weil sowas da normalerweise nicht läuft. Das ist ja auch der Witz bei Männerwelten. Wusste man natürlich alles schon vorher. Aber gleichzeitig ist es natürlich dann exponiert. Ob man deswegen sagt, man findet Joko und Klaas super und alles, was die machen, ist, glaube ich, eine ganz andere Frage. Ja, aber ich finde es spannend, dass man das auf dem Fernsehpublikum so losgelassen hat.
Ja. Imagepflege ist es ja in jedem Fall. Natürlich
das
ist
auch. Und das ist natürlich dann auch nochmal, man will dann so alles haben, ne? Also man will so die lustigen Entertainment-Dudis sein, aber natürlich auch so diese Themen. Also man schmückt sich halt mit diesem Thema dann auch wieder selber und stärkt die Marke von ProSieben und die Marke von sich selbst, ja.
Und zwar erfolgreich. Man ist damit dann in den Twitter-Trends. Man bekommt Gratulation von anderen Sendern, von RTL 2 bis Arte. Und man verknüpft diese Themen mit sich selbst. Und ich finde das ganz interessant, weil wir merken ja gerade, selbst die Privatsender altern. Leute wandern ab. Man guckt jetzt eher Netflix als ProSieben. Selbst ein Sender wie ProSieben, der lange auch noch bestimmte Gruppen bei sich halten konnte, verliert die jetzt. Und deshalb stellen sich alle Sender gerade, und das merkt man am Programm, aufs Altern ein. Und ich habe das Gefühl, das ist ja schon auch perfekt als symbolischer Schritt zu sagen, hey, wir machen ein Programm für ein anderes Publikum, für ein alterndes Publikum und so. Und da finde ich das so als groß angelegte Werbemaßnahme, die das nach außen kommuniziert, schon sehr dankbar. Und du hast schon recht, das ist in Teilen natürlich auch unfair. Und ich glaube auch, dass die Leute das mit genau den richtigen Intentionen machen. Aber um zu paraphrasieren, ich glaube, da gibt's dann halt kein richtiges Senden im Falschen. Man hängt automatisch halt an diesen Strukturen dran und man kommt gar nicht umhin, dass jede gute Intention dann auch für das Projekt als Ganzes nutzbar gemacht wird. Und ich finde interessant, die Frage ist dann so, was sind denn die konkreten Vorschläge da drin? Weil ich muss sagen, für mich waren die letzten Jahre vor allen Dingen eine Desillusionierung in Bezug auf Aufklärung und Offenlegung. Ich habe das Gefühl, die meisten Probleme unserer Gegenwart, politischer Natur, liegen recht offen da, aber es ändert sich trotzdem nichts. Und man hat oft das Gefühl, man verharrt lieber im Gestus des Offenlegens, als etwas zu tun, weil das komplizierter ist. Und das ist sicher auch etwas, das irgendwie im Politischen um sich greift. Dieses Gefühl, man muss eher erst mehr Informationen sammeln, als zu handeln. Und die Vorschläge, die hier drin liegen, sind ja durchaus interessant. Das geht dann halt aber meistens in recht unspezifische Richtung. Da war dann Sabrina Wegel, die sagte, Pflege braucht eine Stimme, es braucht mehr Pflegekammern, eine bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen. Aber da stand dann nicht, wie das genau herbeigeführt wird. Also da redete dann niemand über Gewerkschaften zum Beispiel oder über halt, wie die Macht von zum Beispiel Pflegekammern gestärkt wird oder so, sondern das blieb dann alles sehr im Vage. Und ich habe das Gefühl, so, Das sind dann Gemeinplätze. Das unterschreibt ja jeder. Niemand sagt, Pfleger sollten schlechter bezahlt werden oder auf dem niedrigen Niveau bleiben, sondern ich habe das Gefühl, wenn du jetzt Umfragen machen würdest, sagen dir quasi alle Pfleger müssen besser bezahlt werden. Aber das heißt ja nicht, dass das passiert. Und dieser Übergang vom Konstatieren, vom Feststellen ins Handeln, das ist hier in so einem Projekt halt einfach auch nicht angelegt. Und das ist irgendwie, was ich mir heute oft bei allem, was so in den Bereich Reportage und Dokumentarfilm geht, halt irgendwie denke.
Aber das ist ja auch nicht ganz gesehen. Also ich glaube, von Alexander Jord ist auch so ein Thema auf jeden Fall, diese Pflegegewerkschaften, warum es die nicht gibt und sowas. Also ich habe jetzt, weiß jetzt nicht, was alles noch angesprochen
also
wurde.
Also ich habe nur diese eine, es gibt so eine Stelle, wo so als Montage uns quasi diese Stimmen vorgeführt werden, auch Alexander Jorde. Da sahen dann, waren dann auch so Sachen, ich glaube, er war das, der sagte, wir brauchen klare Vorgaben für die Politik, für Arbeitsbedingungen, klare Grenzen. Das steht auch alles im Koalitionsvertrag, das muss nur umgesetzt werden. Und wie gesagt, ich kenne auch die Gesamtprojekte dieser Leute nicht. Und alles, was hier vorgeschlagen wurde, klang sehr gut. Und das war auch, also, auch, da waren auch, ich glaube, von ihm war die Aussage, hey, wir brauchen ein Finanzierungssystem, das private Akteure verdrängt. Es darf in so einer Struktur keinen Profit geben. Und das würde ich alles sofort unterstreichen. Ich habe das Gefühl, und das kann man dem vielleicht nicht so richtig vorwerfen, aber das hat mich auf jeden Fall so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich hatte das Gefühl, es war jetzt nicht so, als wären da wahnsinnig viel konkrete Vorschläge, sondern mehr so ein Gefühl dafür geben, dass das ein Problem ist, was mir redundant erschien.
Ich finde trotzdem interessant daran, dass, wir haben da ja beim Began-Special zum Beispiel drüber gesprochen, was macht eigentlich das Longtake mit uns, wie lässt es uns Zeit anders erleben und so. Auch diese Zeitfrage war auch jetzt neulich bei letztes Jahr in Marienbad und so weiter. Und ich finde ganz interessant, dass man, es ist jetzt hier keine Corona Station zum Beispiel, also da gibt es ja jetzt sogar auch nochmal eine Doku vom NDR, glaube ich, die auch gut sein soll von der Charité da, sondern quasi so ein normaler Alltag in Anführungsstrichen. Und ich finde es schon interessant, also nur wo ich reingeguckt habe so und das gesehen habe, dachte ich so, wow, das ist ja so, ich fühle mich da, wenn ich das gucke, fühle ich mich so, als müsste ich einen 8-stündigen Podcast moderieren. Weil es ja auch immer Kommunikation ist. Es ist immer, hallo, und wie geht's Ihnen? Ja, ich mach das hier das mal kurz ab. Und dann holt man und dann diese auch diese ganzen Handgriffe, ne, wo alles ja immer noch mal so tausendmal verpackt ist, damit alles hygienisch ist. Und das läuft alles so ab. Und immer so diese gute Laune. Und gleichzeitig, ja, man kennt es ja auch selber, wenn man im Krankenhaus ist, mit welch für einer Inbrunst da, die manchmal die Pflegerinnen und Pfleger reinkommen. Weil man, glaube ich, auch halt so in diesem Entertainment-Modus sein muss, um sich einmal das persönlich nicht zu nahe gehen zu lassen, aber trotzdem irgendwie relatable zu bleiben und so. Und diese Idee, dass man es vielleicht besser versteht, wenn man sich das mal 7 Stunden angeguckt hat, wie das tatsächlich ist, da zu arbeiten, nicht nur das mal gehört hat, nicht nur mal einzelne Ausschnitte gesehen hat, sondern wirklich mal so einen ganzen Tag erlebt hat, das ist ja was, was ja, glaube ich, auch jetzt in der Geschichte des Kinos nicht neu ist, aber ich finde es interessant, dass es mal von denen so durchgespielt wird. Aber ich glaube, genau, ich wollte es einfach nochmal angesprochen haben, dass ich das irgendwie an sich ganz spannend finde, dass es da bestimmt noch viel zu kritisieren gibt. Wäre wahrscheinlich eine ganz coole Katzfolge geworden, wenn man sich damit wirklich mal stärker auseinandergesetzt hätte. Ging jetzt leider nicht. Die andere Sache.
Zu dieser Ego-Perspektive ja. Vielleicht noch eine Sache. Ich fand das ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte, ich war so hin und her gerissen zwischen der Idee, okay, das ist ein Identifikationsangebot, ich blicke durch diese Augen und das ist aber eine merkwürdige Körperlosigkeit. Da ist irgendwie gar kein Mensch mehr, sondern nur noch ein Handeln und sich in Auflösen in diese Prozesse. Also das fand ich tatsächlich ästhetisch auch eine interessante Entscheidung, da halt nicht einen Kameramann daneben herlaufen zu haben, sondern wirklich diese Ego-Perspektive zu wählen halt.
Ja, das ist dann auch natürlich die Frage so nach Authentizität und was kann eigentlich das der Dokumentarfilm wie leisten? Also will man eher durch die Präsenz der Kamera vielleicht was erreichen oder sie so weit verstecken, dass es dann authentischer in Anführungsstrichen wirkt? Und das war ja auch ein anderes großes Thema bei Lovemobil, was ja so in Social Media großes Thema war in der letzten Zeit, in den letzten Wochen eigentlich und tatsächlich so eine kleine Debatte losgetreten hat über Dokumentarfilme und Dokus. Ich habe jetzt nur so ein bisschen oberflächlich das gesehen. Ich habe weder Lovemobil gesehen, noch die Steuerung-F-Doku darüber, aber ich fand es trotzdem interessant, mal mit dir über das grundsätzliche Thema zu sprechen. Also Lovemobil ist erstmal vom NDR ein co-produzierter Film und da geht es um Sexarbeiterinnen, die quasi in Wohnmobilen an so einer niedersächsischen Landstraße stehen und der Film basiert aber zu großen Teil auf nachgestellten Szenen und so wie ich das jetzt gesehen habe, nicht nur nachgestellt von den prostituierten Zuhältern und so weiter selber, sondern auch von Laien, Schauspielenden, die wohl laut eigener Aussage gar nicht alle wussten, dass sie überhaupt in einem Dokumentarfilm vorkommen. Und der NDR auch selber hat wieder in einem anderen Format, also Steuerung F, das kennt ihr ja wahrscheinlich, das ist dieses Doku-Format auf YouTube vor allem, das dann so ein bisschen aufgedeckt und die Regisseurin dann auch so damit konfrontiert. Und dann wurde so ein bisschen so eine Debatte losgetreten, was darf man eigentlich in der Doku in Anführungsstrichen machen und das hat mich wieder sehr daran erinnert, dass damals noch als ich bei Detektor noch war und wir über die Doc Leipzig so dachten wir einfach, kann man nicht mal ein Festival so täglich begleiten und dann haben Malte und ich damals noch so jeden Morgen irgendwie so über die Filme der Doc Leipzig gesprochen, natürlich ohne jetzt viel Vorwissen und das war aber unser Berlinale Podcast und überhaupt Festivals bei Katz zu begleiten kam eigentlich aus dieser Idee, das mal bei der Doc Leipzig damals zu probieren. Da meinte ein Freund von mir, ja, ihr redet immer von Dokus, sind aber Dokumentarfilme und ich kannte damals nicht mal diesen Unterschied überhaupt. Und ich glaube, dass der auch in der Öffentlichkeit nicht ganz bekannt ist und gar nicht ganz klar ist, wie Dokus, Reportagen, Dokumentarfilme produziert werden, wie da die Grenzen auch verschwimmen können und was man da eigentlich für gelungen hält und was nicht. Und auch, wenn ich als jetzt so ein bisschen durch die Literatur geguckt habe, habe ich auch überall ein bisschen unterschiedliche Definitionen gefunden. Also Dokumentarfilm sagt man jetzt hauptsächlich halt eine Autorin, ein Autor, der den tatsächlichen Film macht, wo es auch um reale Sachen geht, aber auch viel fiktionalisiert sein kann. Bei Dokus liest man manchmal, da soll eigentlich nichts fiktionalisiert werden oder nachgedreht werden. Das stimmt aber auch nicht natürlich, ne? Also und deswegen ja, scheinen diese Grenzen da sehr zu verschwimmen. Und dann gab es halt Leute, die Filmkritiker, die wir auch kennen, die dann gesagt haben, ja, natürlich ist das, also alles, der Film darf alles und es gibt keine Authentizität und so weiter. Das ist ja dann sogar fast auch eine philosophische Frage. Und andere, die sagen, na ja, also ein bestimmtes Level davon braucht man eigentlich schon. Wie hast du das erlebt?
Na, mein Eindruck war, und das ist vielleicht jetzt auch keine wahnsinnig tiefgehende Erkenntnis, da wäre sehr viel mehr interne Dokumentation sehr viel mehr interne Kommunikation nötig gewesen, um diese gebrochene Kommunikation nach außen wirklich zu ermöglichen. Das Festivalkino ist voller hybrider Formen, in die eine wie in die andere Richtung kippend, und Wirklichkeit ist etwas, mit dem gespielt wird und mit dem auch gespielt werden darf, denke ich. Aber in diesem Fall wäre es sicher sinnvoll gewesen, man hätte das im Rahmen dieser NDR, also im NDR-Kontext mit den Redakteuren auch tatsächlich besprochen halt. Und ich glaube, was im Rahmen dieser Diskussion jetzt ganz stark herauskam, was ich besonders interessant fand, war, wie festgefahren man da in den Redaktionen selbst ist. Also wie stark ausgeprägt oder wie starre heute die Exposés, die eigentlich schon Treatments sind, in den Redaktionen sind und wie viel Angst man hat, nicht genau das zu bekommen, was man sich da eigentlich erhofft hat. Also ich glaube, gerade diese Angst ist, was dann auch solche Reaktionen wie von der Regisseurin eben hervorbringt, die sich dann dachte, so, na gut, das sollte ich zu keinem Zeitpunkt vielleicht offenlegen, sondern erst, wenn ich damit konfrontiert werde. Ich glaube, das erste Mal so richtig aufgestoßen auf diese Diskussion bin, war, als ich Praktikant war bei Kinozeit und mir Christine Kieninger aus den Texten, also die ist Schnittmeisterin und macht auch Dokumentarfilme vor allen Dingen, die Benutzung des Wortes Dokumentation immer aus den Texten gestrichen hatte, durch Dokumentarfilm ersetzt hat und die das Wort Doku oder Dokumentation eigentlich gar nicht benutzen möchte. Und ich habe das auch dann oft kennengelernt, so in meiner Beschäftigung, als ein anzustrebendes Ideal, das aber nie ganz zu verwirklichen ist. Weil natürlich jede Form von filmischer Wirklichkeit eine Schöpfung ist, also dass es ein Mythos ist, diese Wirklichkeitsabbildung, und dass wir bis Robert Flaherty zurückgehen können eigentlich und Nanook of the North und sofort sehen, dass da Inszenierungen stattfinden. Und ja, also für diesen spezifischen Fall wäre meine Aussage jetzt, hey, intern wäre mehr Kommunikation nötig gewesen und es wäre schade, wenn das jetzt dazu führt, dass noch mehr Verunsicherung entsteht und wir noch mehr uns auf dieses Reportageformat letztlich reduzieren lassen, als es ohnehin schon der Fall ist. Also ich meine, wir kennen ja immer diese Klage von zum Beispiel Werner Herzog, der auch in die USA gegangen ist, weil er seine Vorstellung von Dokumentarkino in Deutschland einfach nicht umsetzen konnte und in den USA dafür tatsächlich das Geld halt da war.
Ja, und das, da gibt's ja auch so Abstufungen, ne? Also es ist total. Natürlich ja so, also was man ja auch voll nachvollziehen kann, sagen wir mal, du machst jetzt diese nicht selbstverständlich, Sache von außen gefilmt, also mit noch einem Kameramann, und dann geht die Person halt über eine Straße und dann ist aber gerade ein Auto jetzt vor ihr oder sowas, oder die Szene ist zu lang und man braucht aber eine Szene, wie sie über die Straße ins Krankenhaus geht, dann ist ja klar, dass man dann vielleicht mal sagt, sorry, kannst du noch einmal hier rüberlaufen. Ist es dann schon, also für manche Leute, die jetzt sagen, das muss immer die Wahrheit sein, die tatsächlich da war, ist das dann schon ein bisschen gefaked oder so? Weil das ist ja irgendwie klar, dass es solche Sachen geben muss, dass man Sachen vielleicht nochmal dreht, dass das Licht nicht gut war und so weiter und so fort.
Das ist halt das Problem jetzt, oder? Dass hier auf einmal 100 Jahre Dokumentardiskussion nochmal irgendwie in 2 Wochen verhandelt werden sollten.
Ja, finde ich aber natürlich super, weil ich da auch immer noch nicht ganz weiß genau, was will ich dann eigentlich vom Film. Und da sind so große Fragen auch dran, auch Authentizität. Authentizität ist ja auch nicht nur ein schwieriges Wort, sondern an sich philosophisch oder auch psychologisch ja gar nicht richtig klar, ne? Also selbst, weiß nicht, wenn wir uns sowas angucken wie Carl Gustav Jung früher, der gesagt hat, es gibt diesen Prozess der Individuation und alles Verdrängte muss irgendwann wieder raus und dann können wir authentisch werden. Das sagen ja auch Psychologin oft so, ja, authentisches Leben ist wichtig, ne? Also wenn man das Gefühl hat, man muss sich immer verstellen irgendwann, dann kann man starke Probleme entwickeln, ne? Mhm. Und gleichzeitig weiß niemand, was bin überhaupt ich, was ist überhaupt authentisch? Also jetzt auch an meinen Gedanken. Es gibt zum Beispiel, fand ich ganz interessant, habe ich neulich gehört, in der Psychologie den Begriff des inneren Teams, dass man so überlegen soll, die selbstkritische Stimme ist zum Beispiel so ein Teil deines Teams und die euphorische Stimme auch und du sollst immer so ein bisschen so tun, als wären das so unterschiedliche Leute und dann denkst du, ach, der Selbstkritiker labert jetzt wieder, gut, den stelle ich mal wieder ab. Also selbst man selbst mit sich selber weiß ja manchmal gar nicht, was authentisch ist. Und dann ist halt die Frage, was wird da gezeigt? Selbst wenn nur wirklich ohne, dass es zum Beispiel, sagen wir mal, geschnitten wird, nur so gezeigt wird, was da ist, ist natürlich trotzdem ist die Frage, aber was zeigt man dann aus dem Leben dieser Person? Welchen Moment nimmt man? Wie, also wird es authentischer dadurch, dass dann aus dem Off nochmal was erklärt wird? Wird es dadurch unauthentischer? Also ich glaube, genau wie du sagst, also natürlich hätte das im NDR irgendwie klar sein müssen, was da eine Doku, was da produziert wird und auch den Leuten, die da mitspielen, die hätten nur wissen sollen, was sie da dann tatsächlich machen. Und da hätte man ja überlegen können, blendet man es am Ende vielleicht ein, blendet man es am Anfang ein, ist es nur so, dass man, wenn man manche Szenen nachstellen muss, dann lässt man es halt raus oder sowas, also wahrscheinlich muss da so ein bisschen drüber nachgedacht werden, aber auch so, also diese Sichtweise, die verstehe ich halt auch nicht immer, dass man sagt, ja, das ist alles Kino und das ist alles Fiktion, da denke ich auch immer so, gut, ja, aber es ist ja, Dokumentarfilm ist ja schon was anderes irgendwie als ein normaler, fiktionaler Film, sonst bräuchten wir ja auch die Unterscheidung nicht, also irgendwas muss da ja trotzdem unterschiedlich sein, meistens ja, dass es von den tatsächlichen Leuten gespielt wird, die, die tatsächliche Arbeit machen oder was auch ja, immer da, also, da begleitet werden soll.
Nach der Logik wäre ja auch zum Beispiel United 93, wo irgendwie die tatsächlichen Leute halt die Geschichte dieses Flugs nochmal in den Terminals nachspielen, Dokumentarfilm. Also ich glaube, das ist ja einfach eine Diskussion, die sich nicht so auflesen lässt. Und ich glaube, die Doku als Konzept ist ja auch ein Werbeversprechen. Also von Leuten wie Robert Flaherty entwickelt mit dem Gefühl, ich verkaufe euch hier jetzt nochmal eine wirklichere Wirklichkeit. Und wenn man sich das anguckt, das ist ja auch eine separate, feste Zielgruppe, eben zum Beispiel deutschen Kino für den Dokumentarfilm gibt. Leute, die sich vor allen Dingen Dokumentarfilme im Kino angucken und die halt quasi vor allen Dingen solche Inhalte, also solche Filme sich halt anschauen, dann merkt man ja auch, dass das an zum Beispiel bestimmte gesellschaftliche Schichten gebunden ist und so. Und ich glaube, dass das natürlich in weiten Teilen auch auf einem Missverständnis beruht, dass auch da, ja, also die Media Literacy als weit diskutiertes Filmproblem irgendwie dann doch sehr große, ja, solche Diskussionen wie diese hier aufwirft. Und man sich dann überlegt, ja gut, aber wofür haben wir denn, keine Ahnung, soziologische Forschung von Leuten wie Irving Goffman und Dramaturgie als etwas, das auch im Alltäglichen sich permanent ausdrückt oder auch halt die Psychoanalyse, die uns ja auch sagt, dass ich ist ein anderer und es gibt diese Form von Authentizität, die wir uns manchmal vorstellen, diese Subjektwerdung eigentlich nicht so einfach. Also das, ich finde, dass wäre jetzt eine Diskussion gewesen, die ein Bewusstsein dafür schafft und ich lese aus den Reaktionen in den Kommentaren vor allen Dingen so einen ganz starken Anti-Intellektualismus heraus, so dieses Gefühl so, ja, ihr versucht mit Begriffen hier wie dokumentarische Form nur zu verschleiern, dass wir uns belogen, dass wir belogen werden und Relotius und das finde ich halt ein bisschen befremdlich, weil es aber auch gleichzeitig von vielen von den Journalisten befördert wird und ich habe das Gefühl, man hat eine neue Angst vor Mimesis im weitesten Sinne, so einen neuen Idealismus, auch in Diskussionen heute um Fake News und so eine neue Angst, dass die falsche Information sofort den Menschen zu einem anderen macht und die Wirklichkeit verändert. Also so eine Angst vor einer Nachstellung und einer Verformung von Wirklichkeit, die ja irgendwie seit Platon existiert und die jetzt halt nochmal besonders präsent ist. Und ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass so wir Übergangssituationen haben, in denen bestimmte Machtstrukturen, bestimmte Institutionen an Macht verlieren, also zum Beispiel der klassische Journalismus, die Medien, und dass dann die als die das Problem nicht irgendwie bei sich selbst suchen, sondern dann ganz stark darin sich äußert, dass sie auf alles eingeschlagen wird, was so spielt damit, was eine postmoderne Qualität ist, was an den Grauzonen und Übergangsbereichen ist, und das erlebe ich halt in dieser Diskussion.
Ja, es sollte wahrscheinlich irgendwie Medienkompetenz schulen. Es ist, glaube ich, gut, dass die Diskussion geführt wird, weil, glaube ich, viele das gar nicht wissen, dass oder nicht darüber nachgedacht haben bisher. Also man sowieso denkt man ja oft, ja, die haben jetzt halt da irgendwas, die sind halt da mit dem Kamerateam hin, haben das abgefilmt und dann kam es ins Kino oder sowas. Also man hat ja gar nicht so die Vorstellung, wie groß ist sowas. Ich fand auch interessant nochmal, es gab ja dieses Interview bei Übermedien mit Sabine Rollberg, die war mal Redakteurin auch beim WDR, also Weltspiegel und so weiter und so fort, und betreut auch Dokumentarfilme und meinte dann auch so, was du vorhin meintest, so, das ist alles schon so krass vorgescriptet, also es gibt das fast gar nicht mehr, dass man einfach mal hingeht und einfach mal filmt oder sowas, oder man muss oft bei diesen Medienproduktionen halt dann oft schon den Dreh am Ende haben. Und da war ich an ein paar Sachen erinnert, einmal auch an Serial, diesen mega erfolgreichen Podcast, den ich dann irgendwie so viel Jahre, nachdem der bekannt war, dann mal gehört habe und dann am Ende so richtig sauer war, weil ich so dachte, hä, da kommt ja irgendwie gar nichts raus. Das wurde jetzt alles irgendwie aufgebaut, ja, hat er sie jetzt wirklich umgemacht oder nicht, und danach irgendwie so 15 Folgen weiß man es halt trotzdem nicht so richtig. Und das fand ich irgendwie nervig, aber gleichzeitig dachte ich dann auch so, ja, na gut. Aber da sind die dann immerhin halt wirklich mit der Frage hingegangen und haben einfach mal geguckt, wie viel finden sie raus, und dann haben sie es halt am Ende nicht rausgefunden und sowas. Immerhin, vielleicht kann man das dann auch aus dieser Richtung schätzen. Ja. Und die andere Sache war, es gab das auch, ich habe ja Ethnologie im Bachelor studiert, und da gibt es
die
Tagebücher von, genau, teilnehmende Beobachtung ist ja da die Methode, also man geht irgendwo anders hin und lebt dann da und versucht deswegen irgendwie halt durchs ganz nah dran sein und gleichzeitig aber nicht da sozialisiert sein, dann rauszulesen, wie funktioniert das eigentlich da, was machen die eigentlich, weil man andere Sachen erkennen würde, meistens am besten ja, weil unser Beispiel war da immer, wenn jemand aus einer anderen Kultur zu uns kommen würde, aber nur halt in den letzten beiden Jahreswochen da wäre, dann würde der denken, okay, die Leute kaufen die ganze Zeit und dann essen die ganz viel und dann machen die irgendwie Feuerwerk oder sowas. Natürlich muss man irgendwie das ganze Jahr zum Beispiel beobachtet haben, und der das ja so mit erfunden hat, war Bronislaw Malinowski, und der bei den Tropianern, glaube ich, war. Und dessen Tagebücher wurden dann irgendwann gefunden in den 70ern oder sowas, in denen halt immer nur drin stand, wie scheiße er das alles fand. Ich hasse das hier, ich hasse die alle und keine Ahnung was. Und dann kam so richtig raus, okay, krass, das ist ja völlig anders, als er das da geschrieben hat. Und dann gab es so einen Turn Writing Culture, hieß er, wo es dann darum ging, dass die EthnologInnen auch immer ihre eigene Perspektive nochmal auch verbalisieren sollen. Also wer bin ich eigentlich, woher komme ich her, wie fand ich das jetzt und so weiter und so fort.
Weil das ja im Endeffekt die Bewegung im Kino vom Direct Cinema zum Cinema Verité ist, weil das Direct Cinema ja die Fliege an der Wand bleiben will und das Cinema Verité eingreift und die Kamera halt auch als Objekt, das Wirklichkeit hervorbringt, irgendwie versteht und was halt auch irgendwie klar herausgestellte, die eigene Position, den Sprecher, also so Michael Moore-mäßig oder sowas, um ein besonders präsentes Beispiel halt zu nennen. Ich finde es spannend, dass die Ethnologie da eine so ähnliche Entwicklung durchlaufen hat.
Total. Und ich habe ja im Master dann so Afrikawissenschaften studiert und den habe ich ja dann abgebrochen, aber ich habe eigentlich eine Feldforschung auch schon gemacht und hatte Interviews schon geführt in Kenia zur Frage, warum Kenianerinnen und Kenianer in NGOs arbeiten. Also, weil da gibt es halt unterschiedliche Gründe. Ist es aus Altruismus? Ist es, um Geld zu verdienen? Ist es, um in die Politik zu gehen und so weiter? Und ich habe da narrative Interviews gemacht im Stil von, ich glaube, Rosenberg hieß sie. Und da ging es quasi, bei narrativen Interviews in dieser Form geht es darum, dass du eine einzige Frage stellst. Also meine Frage war immer,
was geht?
Erzähl doch mal von deinem, oder die Frage war, wie bist du zur NGO gekommen quasi? Und dann erzählen die Leute so, ja, ich bin da und da aufgewachsen und ich habe das und das gemacht und dann habe ich das rausgefunden und dann bin ich hierher. Das kann manchmal nur 2 Minuten gehen, die Antwort. Und dann nimmt man nur Informationen, die die Person gegeben hat, und fragt dazu nach. Ah, du hast gesagt, du bist da und da aufgewachsen, kannst du dazu noch mal mehr erzählen? Und nur quasi durch das, was die Leute schon gesagt haben, geht man einfach nur noch mal rein in diese Themen. Und es soll dann dazu führen, dass man halt möglichst wenig den Leuten vorgegeben hat, was die sagen sollen, ne? Indem man jetzt genau gefragt hat, wie stehst du eigentlich da und dazu oder so. Aber gleichzeitig ist natürlich auch das nicht eine freie Form, weil natürlich, dass da überhaupt ein Weißer jetzt sitzt in diesem Büro und für eine Forschung in Deutschland, wo er dann nicht mal die Masterarbeit fertig schreibt, dir Fragen stellt, das ist natürlich trotzdem schon wieder sowas Invasives. Und ich glaube, daraus kann man sich nicht lösen, aber trotzdem ist es, glaube ich, interessant, darüber öfter zu sprechen, wie viel war das so. Und ich glaube, was wir hier halt auch nochmal merken an dieser NDR-Doku, wie viel muss überhaupt im Film dann selber verhandelt werden, ja? Also, muss das dann vorher wenigstens gesagt werden, wie das aufgebaut ist am Ende? Oder reicht es halt, wenn die Regisseurin das auf der Berlinale mal dann in der Pressekonferenz macht? Oder halt gar nicht, ne? Also man kann ja den Film auch einfach für sich stehen lassen und sich da komplett rausziehen. Wir haben zu manchen Filmen nicht diese Antworten auf die Fragen, die wir vielleicht gerne hätten, ne? Da kann dann nur die Reflexion einsetzen. Aber wir haben das schon, also auch wenn wir jetzt sagen, ja, und das sind halt Mischformen und es gibt halt dies und es gibt halt das, trotzdem haben wir das ganz oft, dass wir Dokumentarfilme besprechen und man dann sagt, ja gut, aber das ist doch irgendwie unauthentisch oder das kann doch eigentlich nicht sein oder das wirkt jetzt unpassend oder so, ne? Also man kommt da auch nicht so ganz raus.
Ja, Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Modus, ja auch diese Sehnsucht. Und ich glaube, man kommt nie ganz davon weg. Ich denke, es bleibt ja auch immer nur der Gedanke, hey, man kann auch nur bis zum gewissen Grad verformen. Also man kann nicht man darf nicht das Gegenteil von dem schaffen, was die Wirklichkeit ist, um, keine Ahnung, nochmal auf Trial of the Chicago 7 einzutreten. Man darf nicht dem Autor von dem Buch Fuck the System, Abby Hoffman, in den Mund legen, dass das System gut ist. Ich finde, da ist der Punkt erreicht, wo ich sauer werde. Aber ich denke, ich finde, das hat ja eigentlich die Regisseurin hier auch ganz, ganz gut irgendwie vermittelt, zu sagen, hey, an vielen Stellen ging es darum, ich kannte das Milieu, ich habe Erlebnisse gemacht und habe sie dann nachstellen lassen. Wäre das nach außen kommuniziert worden, dann wäre das ja überhaupt kein Problem gewesen und dann hätten wir das wahrscheinlich auch weitestgehend in seiner Wirklichkeit halt irgendwie vermittelt bekommen. Also ich habe zum Beispiel gestern diesen Ökonomia gesehen, der so viel gelobt worden ist, und da wurde ja auch ganz viel gearbeitet damit, dass man halt das nochmal nachsprechen lässt, und da war auch ein Teil der Inszenierung das Scheitern eigentlich, also die Unmöglichkeit, da tatsächlich Interviewpartner zu bekommen. Das fand ich da in dem Fall vielleicht einen etwas nervigen Gestus permanent, zu sagen, ja, hier dürfen wir nicht filmen und das ist alles so geheim und verboten, als wäre man einer großen Verschwörung auf der Spur. Und ich finde, man hat ja heute ganz oft so diese Frage, wie kommt man zur Darstellbarkeit, wie kommt man zu solchen Sachen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auf der Berlinale, also oder während der Berlinale, auf, ist vielleicht der falsche Begriff, Anmaßung gesehen. Da ging es um einen Frauenmörder und da hat man sich dazu entschieden, den nicht direkt zu filmen, sondern dafür dann Handpuppen zu nehmen und nachsprechen zu lassen und so. Aber da fand ich, da war das ganz befremdlich, dass man so sehr die eigenen Entstehungen nach vorne schiebt, weil es sich für mich immer anfühlte wie Rechtfertigung. Guckt mal, wie viel wir machen. Wir stellen nicht direkt dar, sondern wir wissen, es ist eine Anmaßung, wie der Titel schon sagt. Und das fand ich, also das wirkte für mich wie Rechtfertigung. Und ich habe das Gefühl, wenn ein zu großer Teil des Films damit beschäftigt ist, die eigenen Mittel auszustellen und die eigene Entstehung zu thematisieren, dann wird das für mich zum einen zur Nabelschau und dann bekommt man auch eine Form von Distanz zum eigentlichen Thema, die nicht immer wünschenswert ist. Das finde ich ist halt auch ein Problem, wenn man zu sehr die Angst hat, entlarvt zu werden in seinen Methoden und die deshalb so auf die Leinwand wirft.
Ja.
Gut.
Wir haben eine Stunde rum, wollen wir mal zu Fragen kommen?
Das können wir machen.
Das können wir machen. Es sind ein paar offen geblieben beim letzten Mal, der hat hier noch so im Dokument. Jonas Helmerichs, The Real Nerdzone, macht er auf YouTube den Kanal übrigens, kann man darauf hinweisen, hat uns im Discord gefragt. Ich hätte vielleicht eine Frage, weil mir das Thema schon länger im Kopf rumgeistert. Hat einer von euch vielleicht schon mal Erfahrungen mit dem türkischen Kino gemacht? Ich habe mal bei einer großen Kinokette gearbeitet und jeden Tag lief abends ein türkischer Film, auch im großen Saal. Das Publikum ist ausschließlich deutsch-türkisch gewesen. Die Filme waren immer sehr gut besucht und auch ein Kollege hat mir mal nahegelegt, mal in eine Vorstellung zu gehen. Die waren wohl deutsch untertitelt. Von außen sahen die Filme immer eher nach durchschnittlichem, fast schon soap-mäßigem Stoff aus. Das hat mich nie so angesprochen. Mittlerweile würde ich gern schon wissen, was aktuell so im türkischen Mainstream-Kino, aber vielleicht auch im Arthouse-Bereich abgeht. Auch historisch wäre ich da interessiert. Hat einer vielleicht sogar Erfahrung oder Empfehlung in die Richtung, nehme alles von Film bis zur Literatur an. Vielleicht könnt ihr das ja sogar mal in einem Special näher besprechen. Bist du mit dem türkischen Kino vertraut?
Nein. Aber ich habe genau das, was Jonas hier beschreibt, auch mehrfach mir gedacht. Also da rennt er wirklich offene Türen ein. Ich wohne ja in kurzer Nähe zu Mannheim. Also das ist eine kurze Zugfahrt immer. Und das ist ja nun eine Stadt mit einem gewissen, mit einer gewissen deutsch-türkischen Präsenz einfach. Und auch die Kinos spiegeln das wieder. Und deshalb laufen da all diese großen Titel. Und ich dachte mir immer, eigentlich ist es völlig irrsinnig, dass es da keine Filmkritik gibt, die das wirklich bespricht, sondern das findet natürlich so in den Tageszeitungen so fast überhaupt nicht statt, sondern nur, wenn es halt an Diskurse anknüpft, also wenn zum Beispiel Tal der Wölfe läuft und politischen Sprengstoff bietet oder wenn Reis, dieser Erdogan-Propagandafilm in den Kinos läuft, dann bespricht man das, aber man begreift das immer nur als politische Diskursmasse und nie als etwas eigenständig Ästhetisches. Und ich dachte mir immer, wenn ich dann irgendwie sehe, okay, Müselüm oder sowas, so einer der Filme, die dann wirklich mehrfach und immer wieder läuft, das wäre total spannend. Zumal ich auch diese Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel mit tamilischen Filmen oder so, dass man dann wirklich eine andere Art von Publikumserfahrung hat, weil man einfach unter einer sehr spezifischen Gruppe sitzt. Man kommt sich dann vielleicht auch so ein bisschen wie ein Tourist vor oder so und hat das Gefühl, so liegt was Voyeuristisches darin jetzt in diesen Raum, der eigentlich von anderen genutzt wird, einzudringen oder so. Also ich weiß, das ist vielleicht irgendwie auch Projektion, aber das war ein Gedanke, den ich dann dabei hatte. Aber es wäre total spannend, halt das Kino jenseits, das türkische Kino jenseits von Nuri Bilge Ceylan irgendwie kennenzulernen. Und ich habe gemerkt, das geht eigentlich heute auch relativ problemlos, weil vieles davon, genau wie halt die indischen, wie die chinesischen Filme zum Beispiel, halt einfach auf den Streamingdiensten auftaucht, weil natürlich diese Zielgruppe, die damit erreicht wird, auch oft Leute, die vielleicht halt noch sehr stark in diesem Sprachkontext irgendwie verhaftet sind, die schauen das natürlich am liebsten dann irgendwie auf Netflix oder auf Amazon Prime. Und ich habe so einzelne Berührungspunkte, also ich habe zum Beispiel ein paar von den Recep İvedik-Filmen aus der Türkei gesehen, das ist so, die sind da oft der erfolgreichste Film des Jahres, das ist so da der Mega-Renner. Und da musste ich am ehesten denken, das ist so, was Deutschland auch total präsent war, so oft in den 70ern oder 80ern, so was so ein bisschen prolliges, Bud Spencer-artiges oder auch so diese Supernasen-Filme, die ihr eigentlich hier schon öfter besprechen wolltet, die sind vielleicht auch so ein bisschen, ich fand das super unangenehm und hatte da überhaupt keinen Spaß dran, aber ich fand das super interessant, das so als kulturelles Artefakt halt zu sehen. Und ich denke auch, es müsste eigentlich einen Podcast oder wenigstens einen Blog geben oder so, der sich exklusiv mit türkischem Mainstream-Kino beschäftigt.
Genau, gibt's ja vielleicht auch schon. Ich habe da leider auch kaum Berührungspunkte. Ich habe in Neukölln ja auch mal länger gewohnt und da in den Videotheken das aber auch immer gesehen. Und dann, also als es die noch so richtig gab überall, und auch immer gedacht, es wäre mal spannend. Das sollten wir uns auf jeden Fall aber mal im Hinterkopf behalten, wenn wir, falls wir irgendwann ein Genreformat machen, dass man sich auch mit Populärkino beschäftigt aus unterschiedlichen Weltregionen. Weil das ist, glaube ich, wirklich interessant. Und ja, ob man da dann so eindringt in den Raum, eigentlich ist es ja super cool sogar, wenn man so eine andere Erfahrung dann machen kann, sogar bei sich im Umfeld oder sowas. Ja, eigentlich super.
Na, ich sag ja einfach nur, ich hatte immer das Gefühl, was ja auch ein bereicherndes Gefühl sein, eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Und da dachte ich ja, wieso eigentlich nicht? Also wieso entsteht dieses Gefühl halt? Also das fand ich ja schon irgendwie, also so doof das klingt, auch irgendwie reizvoll halt als Erfahrung.
Ja. Ja, klar. Ach, ist doch auch so, wenn man mal bei Leuten, weiß ich nicht, auch aus anderen Subkulturen mal auf eine Party geht oder sowas, ist ja auch schon
ja,
so.
Stimmt.
Also sowas. Aber das ist natürlich alles, ja, irgendwann vielleicht wieder möglich. Genau, Genreformate.
Wie einmal, als wir irgendwie hier in Heidelberg irgendwann in so einen Club gegangen sind, wo nur amerikanische GIs waren. Und das war total seltsam als Erfahrung. Weil das war so, auf einmal war ich so gefühlt in so einem amerikanischen Club halt einfach, mit allem, was von der Stimmung dazugehört. Das war schon sehr, auch Kulturschock.
Ja, dann hast du Claire Denis das Skript angeboten.
Ja, stimmt. Gutes Beispiel eigentlich.
Genreformat ist ja immer noch so ein bisschen geplant, dass wir das mal machen, wenn wir über eine bestimmte Grenze auf Steady kommen. Aber gerade, ich weiß auch nicht, ob es eine grundsätzliche Filmmüdigkeit ist, ob die Specials die Leute nicht so interessiert waren, keine Ahnung. Gerade stagniert so ein bisschen, ne? Also ab und zu unterstützt immer noch mal jemand Katz, aber es war mal eine Zeit lang, dass wirklich jeden Tag wer Neues dazugekommen ist. Also
naja, nach der Verhoeven-Folge ist es jetzt schon mal noch mal deutlich angestiegen, oder?
Sind schon so ein paar Haare gekommen, genau. Ich krieg, glaube ich, auch gar nicht bei allen eine Mail, ist mir mal aufgefallen. So, ich glaube, wenn Leute für 10 Euro unterstützen, kriege ich das nicht mal als Mail. Ich muss mal gucken, was dann
ist. Weil ich habe das Gefühl, wir waren, glaube ich, vor Verhoeven bei 460 und sind jetzt bei fast 480 halt.
Auf jeden Fall, also das ist trotzdem irgendwie geplant. Also entweder würde ich sagen, selbst wenn wir nicht über die Grenze kommen, würde ich es trotzdem mal irgendwie für so ein halbes Jahr machen oder sowas und dann vielleicht selber finanzieren. Andere Möglichkeit wäre, das vor der Paywall zu machen und dann ich mich da vielleicht eher rausziehen würde. Das würde mich ein bisschen entlasten, aber in der Planung. Aber gleichzeitig glaube ich, es muss eigentlich hinter die Paywall, weil es ein geiler Grund wäre, halt zu unterstützen. Deswegen muss man mal schauen. Aber wir haben da, glaube ich, immer noch halt Bock drauf, weil es so viel zu besprechen gäbe auf jeden Fall. Wir kommen zur nächsten Frage von Schwabistan. Noch eine Mailback-Frage. Gibt's einen Film, den ihr besonders ob der Kleidung, Ausstattung der Darsteller mögt? Ich finde ja, es wurden nie stilsicherere Jogginganzüge getragen als in The Business. Ja, direkt fallen mir natürlich hier Maggie Chungs Kleider in The Mood for Love ein, über die wir, glaube ich, schon mehrfach gesprochen haben. Alles, was so Textur ist. Ich glaube, Wolfgang und Lukas Kuschert haben auch noch so einen Podcast gemacht zu Herrenmode im Film, glaube ich, oder sowas. Und meinen, es geht alles mehr so in Richtung Textur, jetzt auch wieder bei Tenet. Und sonst, wo habe ich noch so in letzter Zeit? Der goldene Handschuh fand ich, war sehr gut ausgestattet, die Wohnung von Fritz Honka. Und sonst gibt es schon noch ganz, ganz viele Beispiele. Ich meine, Filmgedächtnis ist ja immer so ein bisschen ein Sieb. Ich schaue mal bei mir auf Letterboxd gerade, was ich noch so im Kopf habe.
Ja, ich glaube, bei mir ist es so, dass ich ganz viele Historienfilme schon auch wegen dieser Stimmung da schaue. Also ich finde, ein ganz großer Reiz sind einfach wirklich so wie vielleicht bei so ganz klassischem Theater mit so Kostümen und so. Bei Historienfilmen habe ich das auch oft, dass ich so denke, boah, ist das einfach alles schön, gerade wenn das dann noch irgendwie richtig beleuchtet ist und so. Aber die Sachen, die mir sofort eigentlich so als konkrete Beispiele einfallen, die nicht ganz so Genre sind, sind erstmal so Sachen, die Kostüme so ein bisschen expressionistischer benutzen. Also zum Beispiel die Tarsem Singh-Filme wie The Fall oder The Cell oder so, wo man das Gefühl hat, da ist der Hauptreiz auch, wie das alles, wie die Orte aussehen und wie das ausgestattet ist und so. Und die ganzen Plots da außenrum sind eher so Nebensache. Also bei Tarsem Singh, diese Kostüme sind wirklich ganz berauschend und er bezieht sich da auch dann auf den Regisseur, den ich dann als die wahrscheinlich naheliegendste Antwort für mich nehmen würde, nämlich Sergei Parajanov, also den, ich glaube, georgischen Filmemacher von so Sachen wie The Taste of Pomegranate, hier der Geschmack des Granatapfels, der einfach irrsinnige visuelle Welten so in Anlehnung an so orthodoxe, ja, so Wandmalereien und Gobelins und sowas halt irgendwie anlehnt. Und da sind einfach allein diese Hüte. Also, da kommt dann ein neuer Hut ins Bild und allein das trägt mich über 20 Minuten Film. Also, Sergei Parajanov ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel. Und, also, das ist jetzt vielleicht die etwas mainstreamige und naheliegendere Antwort. Ich finde bei Wes Anderson natürlich diese Ausstattung auch toll. Und je mehr er sich in die Künstlichkeit zurückzieht und je mehr diese Welten halt Puppenhäuser werden, desto mehr ist er, glaube ich, auch beim emotionalen und ästhetischen Kern seines Schaffens. Also, ich glaube, das ist auch jemand, der ganz stark von Ausstattung und Kleidung und Production Design halt lebt.
Ja, total. Ich fand es auch nochmal so krass auf die Spitze getrieben dann bei Budapest Hotel, wo man wirklich dachte, oh, ist das alles manisch und irgendwie verrückt detailliert. Also so, das ist ja schon, also ist ja so detailliert, dass es richtig absurd wird. Also dass man denkt, okay, jetzt muss ja unfassbar nervig sein unter ihm.
Sorry, ein Beispiel noch: die Godzilla-Filme natürlich. Diese Anzüge und so, das sind für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Also ich finde, man merkt auch, sie benutzen ja manchmal Kostüme dann mehrfach und die nutzen sich total ab, weil diese Kostüme sind ja super teuer, auch super schwer zu tragen. Die sorgen ja auch dafür, dass die Leute da drin abartig schwitzen und stellenweise immer wieder am Set mehrfach am Tag bewusstlos geworden sind. Und trotzdem will man das eigentlich nicht missen, weil die so eine Textur haben, die in ihrer Detailliertheit halt so irgendwie so eine träumerische Qualität annehmen. Also ich finde so, diese ganzen Godzilla-Filme bis in die 90er Jahre hinein sind eigentlich definiert von Kleidung und Ausstattung und definitiv nicht vom Plot.
Ja, das Texturierte, und das haben wir auch bei Tarkovsky natürlich auch ganz stark, wenn wir dann immer die Pfützen haben und den Dreck und dann noch die Pflanzen da drin und so weiter. Ich fand's auch bei, dann natürlich der von ihm ein bisschen was hat, auch bei Bigan echt schön in den Filmen. Wo ist noch? Lover's Rock ist es mir positiv aufgefallen. Und aus dem letzten Jahr diese ganze Szene der Root Boys und Girls und der dieser Ska-Reggae-Community und sowas, auch mit den Stoffen und den Klamotten. Gleichzeitig, ja, also ich finde witzig natürlich, das sind Filme, die natürlich eine Zeit nachstellen und dann hast du es natürlich auch bei Filmen in einer Zeit, die natürlich auch nicht die Zeit jetzt so, also wo die Leute jetzt auch nicht in ihren Straßenklamotten zum Dreh gekommen sind und wir sagen, also sah es aus in den 60ern, aber trotzdem finde ich, dass manchmal, es trägt einen auch über mittelmäßigere Filme aus manchen Zeiten, sich das einfach nur anzuschauen, wie es da aussah, finde ich einfach. Also manchmal ist es echt, nur wie jemand eine Straße runterläuft, schon unterhaltsam, egal ob das jetzt für den Film besonders wichtig ist oder nicht. Ja. Wir haben dazu auch noch so eine ähnliche Frage bekommen. Ich guck mal, ob ich zu der mal scrollen kann. Ich mach mal die von, also hauptsächlich, ich will in diese Richtung, was außer einem Regisseur, einer Regisseurin beachtet man eigentlich, wenn man die Filme schaut. Ich weiß nicht, Leon hat das geschrieben. Ich weiß nicht, inwiefern die Frage vielleicht schon gestellt wurde, aber folgendes: Welchen Einfluss haben TechnikerInnen, KünstlerInnen, außer dem der RegisseurInnen, Kameraleute, Tonmenschen etc. auf den Film als Kunstwerk? Es gibt ja in der Filmbubble häufig eine Fokussierung auf die RegisseurInnen, was durch sowas wie Auteurtheorie natürlich untermauert wird, aber welchen Einfluss haben andere Personen auf das Endresultat? Und wo erkennt man bei berühmten RegisseurInnen vielleicht auch einen Bruch in der Filmografie, weil sie mit einem anderen Team zusammengearbeitet haben? Also die haben natürlich alle einen großen Einfluss, ne? Beim Regisseur, der Regisseurin läuft das alles so zusammen und deswegen ist es eine gewinnbringende Kategorie oft durch diese Linse drauf zu schauen. Und irgendwann merkt man ja auch, finde ich, auch so in der Filmbesprechung, einmal was Recherche angeht und dann aber auch was die Zeit angeht, sich jetzt nochmal zu überlegen, was jeder und jede da wahrscheinlich noch irgendwie wie gemacht hat, ist natürlich auch schwierig. Aber dann gibt's da wiederum andere Namen, also gerade, weiß ich nicht, jetzt Roger Deakins zum Beispiel oder sowas, die dann auch wieder Sachen überstrahlen, wo man dann fast auch mal einen Film schaut, weil oder ein Film vielleicht für manche aufgewertet wird, weil Hans Zimmer den Soundtrack gemacht hat oder weil Roger Deakins die Kamera gemacht hat oder so weiter, für andere abgewertet vielleicht, aber ne, es gibt dann auch so ein paar andere Personen, die irgendwie groß werden, aber dann spricht man da auch mal drüber, aber ich denke, bis ins Letzte kann man es nicht aufdröseln, aber diese Brüche haben wir schon oft erkannt, oder? Also ich muss jetzt mal durch die Specials schauen, also bei Wonka Wai war es doch stark, er verliert doch dann...
Ja, Christopher Doyle.
Christopher Doyle, ja. Ne, hieß der, ja genau, den verliert er dann, dann merkt man, dass die Filme ein bisschen was... Was war es? Ein bisschen statischer werden, aber es war dann in The Grandmaster ziemlich cool eigentlich, wie er sich dann weiterentwickelt hat, finde ich.
Ja, aber er
hat
dieses anders,
Suchende
ja.
mehr, ne? Ja,
ja, ich glaube halt, man kann, ich will jetzt nicht eine Hierarchie machen, aber man kann schon sagen, in der Regel ist natürlich der Regisseur die wichtigste Figur, gefolgt wahrscheinlich vom Kameramann. Wir haben ja auch ganz viele Filme, wo man sagt, den hat eigentlich eher der Kameramann gedreht, weil die ja tatsächlich unmittelbare Möglichkeiten haben, das Ganze visuell zu prägen. Also wenn wir also Leute wie Vilmos Zsigmond oder sowas haben oder Sven Nykvist oder so, deren Look erkennt man sofort. Man merkt, wie die diesen Look auch über verschiedene Regisseure hinwegtragen. Also
Nykvist. Wen haben die gedreht?
Ja, Sven Nykvist zum Beispiel ist ja Ingmar Bergman und dann später Leute wie Woody Allen. Und man merkt halt, wie da dieselbe Ästhetik transportiert worden ist und wie zum Beispiel ja auch jemand wie Woody Allen ihn nimmt, weil er Ingmar Bergman gedreht hat, weil er sich, ja, weil er im Endeffekt genau den klonen möchte, weil er das reproduzieren möchte und so. Und ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel bei Citizen Kane schon wieder darüber gesprochen, wie zentral dann halt der Kameramann ist. Wie heißt er? Douglas Trumbull? Nee, oder? Ja. Sorry, nicht, dass ich jetzt Quatsch rede.
Guck mal im Hintergrund, ja.
Weil er im Endeffekt auch gezeigt hat, wie das technisch geht und so. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man so Berichte anguckt, ich habe letztens für einen anderen Podcast habe ich mir Interviews durchgelesen von Dominik Graf, der dann beschrieb, wie er das erste Mal mit richtigen Kameraleuten zusammengearbeitet hat und das Gefühl hatte, die haben ihm dann eigentlich beigebracht, wie man eigentlich den Film dreht. Und ich finde, danach kommen dann halt viele von diesen anderen Technikern. Also Schnittmeister und Schnittmeisterinnen können natürlich auch wahnsinnig wichtig sein. Ich habe aber das Gefühl, wenn man die kennt, dann kennt man die oft über ihre Beziehung zu Regisseuren, also jemand wie Thelma Schoonmaker oder so bei Martin Scorsese oder solche Sachen halt, Margaret Sixel oder sowas. Und wenn es so Editoren, Schnittmeister gibt, die herausstechen, dann sind das auch Leute, die halt über die Bücher geschrieben worden sind, die so aktiv von Kritik und so herausgestellt worden sind. So Leute wie Walter Murch oder sowas halt. Und ich glaube, also ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, da einfach rein hierarchisch zu denken, aber in der Praxis gestaltet sich das wahrscheinlich so. Und ich glaube, es ist sinnvoll, sich das anzugucken und versuchen aufzudröseln, wie die Kontributionen sind. Aber ich meine, die Auteurtheorie ist ja die Reaktion darauf zu sagen, da ist ein System, da ist eine Struktur, in der jeder eigentlich gleich wichtig ist und am wichtigsten der Produzent. Und die Sehnsucht nach dem Einzelkünstler, das ist etwas, was ich einfach in den letzten Jahren, das habe ich auch im Podcast hier schon gesagt, wieder mehr zu schätzen gelernt habe, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Gegenmittel gegen das algorithmisch letztlich Beliebige, dass da noch eine Form von Kommunikation mit einem Einzelmenschen ist, der halt den ganzen Text halt irgendwie schreibt.
Ja, auf jeden Fall ist das gut, sich dann natürlich zu informieren und uns überlegen, was haben die noch gemacht und dann versuchen, da Linien zu erkennen und so. Und schon, es ging halt um Techniker, ne? Weil mir ist natürlich jetzt, also Drehbuchautor ist natürlich noch super wichtig und dann natürlich die Schauspielenden, das sind natürlich auch die, die man von William Wan auch noch am meisten vielleicht sonst hört. Das ist ja auch ein Handwerk, was die
Autoren gab es ja, die sich emanzipiert haben, oder? Tarantino.
Total, ne? Also da
und,
würde man,
Aaron Sorkin halt leider
genau,
zum
Aaron
Beispiel.
Sorkin muss ich auch, ja.
Und hier Kaufman, und so. Charlie Kaufman ist ja ein gutes Beispiel von jemandem, der erst...
Genau, das haben wir natürlich auch, dass es dann fluide ist, dass man dann hört, ach hier, er hat bei Yorgos Lanthimos irgendwie Second Unit gemacht und jetzt macht er Apples oder ich weiß nicht mehr genau, was das bei dem Regisseur war, aber genau, also man sieht's dann schon manchmal, wenn es fehlt, ne, dass es anders ist. Also, dass man dann, ah, okay, jetzt war der weg und jetzt ist der Soundtrack auch irgendwie anders, jetzt passt das nicht mehr zum Film und sowas. Das ist ja manchmal auch wie bei, ne, wie bei Bands, so, wo man ja auch die Leute den Frontmann kennen und meistens beim Schlagzeuger und Bassisten vielleicht nicht mehr genau wissen, wie der eigentlich hieß und dann ist der aber weg und dann klingt es auf einmal komplett anders, was da gemacht wird. Also, ich find's auch spannend, wenn Leute das wissen, wenn sie das aufdröseln, hab aber nicht immer die Zeit, das immer alles nachzuschauen und dann nochmal zu lesen, was die alles gemacht haben und
halt
so weiter.
Man merkt, wie entscheidend Regisseure sind für die Gesamtwirkung eines Films, wenn man sich manchmal zum Beispiel Filme von Kameraleuten anguckt. Weil man merkt, dass da oft dann auch ein recht technischer Zugang ist. Also wenn ich zum Beispiel an die Filme von Wally Pfister, dem Kameramann von Christopher Nolan, denke, da bin ich so, puh, bei allen Problemen, die ich mit Nolan hab, da wünsche ich mir dann doch ihn zurück. Also er hat zum Beispiel diesen Transcendent gemacht. Mit Johnny Depp, der ganz furchtbar war.
Ah ja, der, ne? Ja, der soll so schlimm.
Wo man auch so dachte, meine Güte, man braucht wohl tatsächlich Leute, die sowas wie eine künstlerische Vision haben und nicht einfach nur jemanden, der weiß, wie man das alles schön aussehen lässt.
Greg Tooland heißt der Cinematographer.
Ja, sorry, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Effekttypen von 2001 gekommen bin.
wie ich auf den Drehbuchschreiber von Schuh des Manitou 2 gekommen bin.
wer erinnert sich nicht, als Joe D'Amato der Kameramann von Citizen Kane war?
Ja.
Herschel Gordon Lewis, der Kameramann von Citizen Kane.
The Parso hat auch geschrieben, ich lese jetzt einfach mal vor, ich weiß nicht, ob das dieselbe Frage ist, aber schaut ihr bei Filmen nur, wer der Director ist oder interessiert ihr euch auch für den Setdesigner, Art Director, Cinematographer und so weiter? Ich für meinen Teil halte das bei älteren Filmen, vor allem aus den 60ern, 70ern, für recht ergiebig. Man erkennt trotz der starken Stimme eines Directors immer wieder die Arbeit einer Person aus der zweiten Reihe. Bei neueren Filmen hingegen interessiert es mich nicht, vielleicht weil sich ziemlich viel von diesen handwerklichen Dingen Richtung CGI entwickelt hat, beziehungsweise Prozesse standardisiert wurden. Oder es hängt mit fehlenden Auteuren zusammen, durch die man sich mal nicht an den Markt richten musste und etwas Neues oder Eigenes ausprobieren konnte. Wie seht ihr das? Ja, also das haben wir jetzt tatsächlich schon so beantwortet. Das ist, ja, bei aktuellen Sachen kennt man die Leute dann halt manchmal auch noch nicht, ne? Ist ja dann so, die müssen sich auch alle erstmal so Namen erarbeiten. Aber es ist auch sehr arbiträr, also dass man dann, ja, es ist, glaube ich, toll, wenn man ja das selber rausgefunden, also wenn man sich das doch selber alles anschaut, wer hat das da gemacht, dann versucht da Querverbindungen rauszufinden, vielleicht mal ein Interview zu lesen mit denen oder sowas und nicht jetzt bei denen, die halt eh alle kennen, dann sagen, ach ja klar, ist ja wieder Roger Deakins oder so.
Ich habe aber auch das Gefühl, ich fände das interessanter, deine Meinung auch zu hören, dieser Bereich CGI hat auch selten Künstler, die er hervorbringt, die man wahrnehmen kann. Also da sind einfach Studiosysteme irgendwie, die keinen zentralen Künstler hervorbringen und ich glaube, das ist ja auch Absicht, diese CGI-Ebene ist ja heute oft eine Ebene von Produzenten von Studiokontrolle. Also wenn wir uns diesen klaren Bruch zum Beispiel bei Marvel angucken, wo ganz oft andere Regisseure diese ganzen CGI-Action-Szenen und diese Gespräche machen und da so eine klare Trennung ist, soweit dass bestimmte Regisseure das halt angeboten bekommen, nur einen Teil zu drehen, also was weiß ich. Wer war das denn, der abgelehnt hat, irgendwie da so relativ präsent? Claire Denis zum Beispiel hatte doch da in Interviews darüber gesprochen, dass sie gesagt hat, ja, da kann man nur einen Teil drehen. Und das erinnert mich so ein bisschen an Videospiele, wo ja auch oft die Diskussion ist, hey, da sind gar keine so zentralen Künstler, warum haben wir eigentlich keinen Citizen Kane? Ja gut, wir haben ja auch keinen Orson Welles der Videospiele und da sind dann Einzelnamen halt. Aber ich habe das Gefühl, das liegt auch dann stellenweise daran, dass diese Medien das so gar nicht in sich tragen, sondern dass es gerade darum geht, dass sie ja auch diese Macht haben, die sie heute haben, weil die Leute dahinter halt den Individualkünstler zur Seite drängen können, um stärker halt ein Produkt zu entwickeln. Ist das völlig aus der Luft gegriffen oder deckt sich das irgendwie auch mit deiner Erfahrung?
Ja, ich glaube, das kann man auch auf viele andere Sachen betrachten. Also wir kennen ja auch oft nicht den Stunt-Coordinator oder sowas, ne? Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, dass CGI noch nicht, also noch sowas Neues und ist, was vor allem aus dem Mainstream-Kino halt da ist, ne? Also es ist jetzt nichts, was im Arthouse, also natürlich wird im Arthouse-Bereich auch viel CGI benutzt, aber es ist nichts, worüber man da vielleicht so viel redet. Vielleicht ist es deswegen noch nicht so, dass es da, also es gibt ja eine Oscar-Kategorie, aber bei Stunts zum Beispiel gibt es auch noch keine, wo ja auch manchmal gesagt wird, das könnte man ja auch mal belohnen. Aber ich glaube, es ist auch an der Produktionsweise natürlich liegt. Also bei Videospielen ist es so, dass sich das, also es gibt natürlich die großen Namen auch aus der Geschichte und gerade ändert sich so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass man von Cory Barlog, der God of War gemacht hat und von Neil Druckmann, der Last of Us 2 gemacht hat, ja, und sowas, dass man schon jetzt mehr von denen so langsam hört und sowas und an sich ist es ja auch halt jemand, der alles zusammen. Ja, ein bisschen glaube ich auch, aber weil die auch dann öfter interviewt werden und so weiter und sich so auch so ein bisschen nach vorne gestellt werden, natürlich haben wir Kojima und so, also Peter Molyneux, diese alten von früher, genau, die haben wir nur noch,
Meyer.
Aber dieses, dass man das in so riesigen Fabriken dann macht, ne, also dann halt schaffen lässt und das ist ja wirklich dann so heißt, okay, bei dem einen Marvel-Film sieht die Szene halt scheiße aus, weil das war halt das eine Studio und sonst wo und die andere hat das andere gemacht und das kriegt man gar nicht mehr so richtig mit, das ist, glaube ich, schon so, dass man das deswegen da nicht so richtig weiß. Und gleichzeitig fehlt uns ja oft ein bisschen ein Vokabular für CGI. Also man sieht es ja immer in den Videos der Corridor Crew, wo die da sitzen mit ihren Millionen Klicks und immer so ein bisschen erklären, warum finden sie den einen Effekt gut und den anderen schlecht. Und dann merkt man ja schon so, okay, das ist was oft in der Filmkritik als, ja, dann war es halt CGI so ja. beschrieben wurde und da halt ganz unterschiedliche Art von Kunstfertigkeit dran ist. Und schon manchmal sau interessant ist, zu überlegen, wie haben sie das gemacht, wie waren sie da am Set, warum sieht das natürlich aus, warum sieht das unnatürlich aus und so weiter. Aber das ist, ja, es sind wahrscheinlich auch Trends. Es sind Leute, die sich über Jahre dann auf einmal einen Namen gemacht haben, die kennt man dann und die dann vielleicht tatsächlich andere Leute noch wieder mitziehen, wie Roger Deakins, der jetzt einen eigenen Podcast auch hat, wo er darüber redet mit seiner Frau, wie sie das eigentlich alles am Set gemacht haben. Ich finde nur irgendwie, ich finde das auch spannend, ich finde cool, wenn Leute das sagen können, aber für mich ist das, also irgendwann muss halt auch so dann wieder die Kritik kommen und so den Film als Ganzes beschreiben mhm. und kritisieren und nicht nur so in seine 100.000 Einzelteile und weil da kann man sich natürlich auch wahnsinnig machen, wenn man versucht, wie so ein Rechercheur wirklich rauszufinden, wie ein Detektiv, wer hat jetzt wirklich da was gemacht, weil an sich weiß man es ja eh nicht. Es kann halt, ich glaube, es ist interessant, wenn es verknüpft wird, also wenn man sagt, man da wirklich Linien, rote Linien aufzeigen kann und sagen kann, dieser Kameramann macht schon immer echt was Ähnliches und das kommuniziert sehr gut mit dem, was die Regisseurin sonst auch immer machen. Deswegen kommen sie jetzt hier zusammen, daraus entsteht was und so weiter. Nur das so aufzuzählen und abzuarbeiten, kann bestimmt auch interessant sein, aber ist jetzt nichts, was ich in meinen Formaten machen würde.
Eine These noch zu der Frage, warum wir keine CGI-Auteurs haben, warum wir da keine Künstler sich herauskristallisieren. Ist das Problem nicht auch, dass diese Branche chronisch unterbezahlt wird, dass da totaler Druck existiert, ganz viel Crunch und so, und dass man wahrscheinlich, wenn sich da Namen herauskristallisieren würde, man den mehr bezahlen müsste? Also wir sehen das ja zum Beispiel bei diesen, also es gibt doch diesen, wann waren das, 2013 oder so, dieser ganz bezeichnende Moment, als die Leute von Life of Pi auf der Bühne standen und dann anfingen, über die Probleme der Branche zu reden und dann plötzlich diese, in diesem Jahr als Moderiermusik eingespielte weiße Hai-Musik super früh kam und man das Gefühl hatte, so, da wird jetzt gerade auch dieses Aufbegehren, diese Diskussion über die Unterbezahlung dieser Branche so ein bisschen so symbolisch weggeschoben. Und ich habe das Gefühl, man versucht auch irgendwie, also in den Strukturen da, den Individualkünstler nicht entstehen zu lassen, weil der halt stärker auf die Probleme dieser Branche hinweisen könnte halt. Also das meine ich jetzt nicht als Verschwörungstheorie, sondern als die interne Dynamik scheint diesen Prozess so hervorzubringen.
Man kennt da nur die Studios, ne? Und da kennt man ja. jetzt weniger. Also ILM kennt man und wie heißen die einen? Die machen für Videospiele ganz viel Blur, glaube ich so. Die haben immer diese Warcraft-Zwischensequenzen gemacht und waren dafür dann ganz berühmt. Mhm. Und so stimmt, aber man kennt wenig so die einzelnen Leute, die da sind, obwohl es die da natürlich auch gibt, ne? Also ich glaube, bei Corridor Crew, bei diesen Videos hatten sie auch mal einen von Industrial Light and Magic da oder den, der das bei Game of Thrones gemacht hat oder sowas. Es ist schon, ja, ist schon sehr spannend eigentlich. Aber oft ist es halt, weiß ich auch nicht. Trotzdem hat es CGI geballert.
Ja, ich wollte auch sagen, erklären, mir fällt es halt also, dann trotzdem schwer, es schön zu finden manchmal.
Ja, also, ne, ist komisch. Also, man, ja, also ich glaube, mit ein bisschen mehr Vokabular kann man es wertschätzen, aber die Frage ist, was erreicht man dann damit am Ende im Film? Oder wäre es nicht dann, also es ist dann sehr aufwendig, dass man es geschafft hat, das irgendwie so darzustellen. Oder aber oft spart man sich dadurch ja auch einfach nur irgendwie auf eine Art an Geld oder sowas, weil man es dann nicht richtig drehen musste, wobei es ja auch sehr teuer ist. Naja, keine Ahnung, so viel weiß ich scheinbar auch nicht zu CGI. Aber falls ihr Leute habt, wo ihr sagt, das sind so die wichtigen, ja, so CGI-Auteure, ja, genau. die man im Blick haben sollte oder sowas, fände ich das mal ganz interessant. Weil das ist auch ein großes Thema, was man nochmal diskutieren könnte. Was unterscheidet gutes CGI von schlechtem? Wo wird es sinnvoll eingesetzt und wo nicht? Genau, wie kann man es lesbar machen und so weiter? Ich fand das bei der wo haben sie denn darüber geredet? Ich glaube, über den Power Rangers-Film, da meinten sie auch, dass da die Kameraeinstellungen ganz gut getroffen waren für diese Riesenkämpfe und so weiter. Ach, und was ich interessant fand, war übrigens in der, nochmal zu denen, die haben auch so ein Format, wo sie mit Stuntmen und Women da sitzen und so ihr durch die Stunts durchgehen. Und da meinte eine, dass, da haben sie diese Dojo-Kampfszene in Matrix 1 besprochen, also wo Neo gegen Morpheus da das erste Mal kämpft und warum die so gut gedreht ist. Und da meinte die immer, dass man meistens bei Action-Szenen immer nur so 5 Sekunden lang ertragen kann, wenn so schnelle Bewegungen sind und dann immer wieder so Pausen braucht, eigentlich. Und ich habe mich das öfter auch so gefragt, weil ich irgendwie ja beide Sachen oft sage oder im Discord schreibe und mich gefragt habe, Moment, was ist da eigentlich meine Meinung dazu genau? Weil ich, wenn ich sowas wie Godzilla vs. Kong sehe, dann denke ich immer, mach doch mehr von dieser Monster-Action und weniger von diesen Menschen. Aber wenn ich dann gleichzeitig einen Film sehen würde, wo anderthalb Stunden lang sich die Monster ausmauern, wäre ich wahrscheinlich so überfordert wie in einem Michael Bay-Film und würde dann sagen so, nee, da muss eigentlich wieder die Ruhe rein. Also dieses Action-Fatigue ist ja sowas, was ich ganz oft habe. So. Und das unterscheidet dann aber wahrscheinlich gute von schlecht gemachter Action, dass auch in der Action und in der Bewegung immer wieder die Pausen drin sind, ja, und die Ruhemomente, bei denen man sich wieder ordnen kann, um zu verstehen, wie groß eigentlich etwas ist oder wie schwer etwas ist oder was da überwunden werden muss.
Ich fand das irgendwie ganz interessant bei, ich glaube, Ghost in the Shell, da gibt's ja auch diese Endkampfszene gegen diesen Roboter in dieser Halle oder was das ist. Mhm. Und da sind so ganz komische Brüche im Rhythmus, wo auf einmal so eine fast meditative Stille in das Ganze reindrängt. Und diese Szene ist irgendwie, habe ich total eindrücklich in Erinnerung. Und ich glaube halt wirklich, wie du schon beschreibst, das ist wahrscheinlich am ehesten wie Musik. Man braucht halt eine Form von Rhythmus. Man muss richtig Pausen setzen. Auch zum Beispiel bei Rap irgendwie, der Flow ist ja auch ganz stark definiert halt durch die Frage, wo unterbreche ich den Text? Also wenn man nur so eine durchgängige Kontinuität hat, da wird das ja auch nur anstrengend und matschig und irgendwie chaotisch. Zumal das dann ja auch, man weiß, okay, da werden sie halt geschnitten haben und diesen Schnitt verschleiert haben. Und ich glaube, das ist halt irgendwie ganz entscheidend bei Action, Rhythmus entwickeln und Rhythmus empfindbar und greifbar machen irgendwie für den Zuschauer oder also diesen Rhythmus aufdrängen. Also das ist ja auch so ein Zitat von D.W. Griffith, der gesagt hat, man möchte Filme am Pulsschlag des Zuschauers machen. Und das denke ich oft. Ich möchte irgendwie einen Film, mit dem ich mich zusammen in eine Bewegung reinstürze und nicht das Gefühl haben, dass ich da immer wieder an so rhythmische Wände stoße, also gerade im Action, im Unterhaltungskino halt.
Ja, und wie weit kann man es hochtreiben und dann nochmal länger als eigentlich das eigene rhythmische Empfinden jetzt, also wo man eigentlich selber eine Pause gemacht hätte, aber es geht dann weiter und weiter und weiter und man findet es super übertrieben und dann auf einmal wieder ist der Punkt, ne, wie ja, dann Slow-Mo oder ein Fall oder weiß ich nicht was kommt. Ja, das ist auch eine große Kunst, wo man gar nicht das, ich auch immer, glaube ich, gar nicht das Vokabular habe, das zu beschreiben. Aber ich freue mich, wir müssen mal mehr Actionfilme auf jeden Fall machen, ne? Vielleicht dann, wenn
John Shaw Brothers Special kommt.
Jakobob hat geschrieben, gibt's eigentlich Katz-Folgen, die du im Nachhinein echt ungelungen fandest? Ja, diese Mailback-Folge.
Totaler Scheiße.
Super auf den Sack.
Rabbel.
Also, ich muss jetzt keine diplomatische Antwort geben. Ja, also nicht, ich glaube, total ungelungen fand ich, glaube ich, keine. Ich fand jetzt gleich keine Folge, wo ich gedacht habe, boah, die war so richtig scheiße oder so. Ich finde die Folgen meistens ganz gut. Es kommt immer darauf an, wie entwickelt sich das Gespräch. Haben wir alle was Ähnliches zu sagen, tritt das so ein bisschen auf der Stelle, sind die Leute vielleicht auch ein bisschen manchmal schüchtern, müssen aus der Reserve gelockt werden, das ist ja immer so ein bisschen anders, das sind ja auch so ein bisschen weak ties manchmal, auch neue Leute in den Folgen, ist eigentlich super cool an dem Projekt, dass man immer auch nochmal guckt, wie guckt jemand anders auf Filme und manchmal ist es dann vielleicht so, dass ich das Gefühl hatte, ah, da hat man jetzt nicht mehr rausholen können, aber man kann auch nicht immer. Also, Katz hat halt ein Problem, und das wird ja auch schon öfter mal so gesagt und sowas, ja, es nennt sich der kritische Filmpodcast, so kritisch ist es gar nicht immer. Und das ist natürlich auch ein manchmal schwieriger Anspruch, also will man filmwissenschaftlich was dazu wissen, will man kritisch sein, will man auch einfach unterhalten und lustig sein. Das ist ja so eine Mischung einfach, es ist irgendwie so eine Show, ich weiß nicht immer alles über die Sachen, die Leute, die zu Gast sind, wissen manchmal mehr, wissen manchmal weniger. So, ich finde, gelungene Folge ist, wenn die Stimmung, wenn es einigermaßen unterhaltsam war, nicht super viele Längen hat, gleichzeitig jeder und jede eine interessante Sichtweise auf den Film hat. Im besten Fall diskutiert man noch anhand dieser Sichtweise und vielleicht im allerbesten Fall ändert sogar noch mal jemand seine Meinung oder man kommt noch mal auf was ganz Neues. Das habe ich immer für sehr gewinnbringend gehalten. Ich finde, ja, manche Leute sind ja auch viel erfahrener als andere und sowas, deswegen kommt es immer so ein bisschen drauf an. Ich weiß noch, dass wir beide, Lukas, als wir die Porträt einer jungen Frau in Flammen-Folge aufgenommen haben, dass wir da so das Gefühl hatten, wir reden alle ein bisschen aneinander vorbei. Und dann hatten wir auch noch so einen Spurfehler irgendwie, dass ich dann eine Spur so kürzen musste. Also,
ach, das, ja, stimmt,
so,
das war, als ich in Thessaloniki war, ja.
Genau, und dann hat das so, dann war das so zusammengeschoben, aber die, aber genau, und ja, manchmal kam vielleicht das Gespräch nicht so ganz in die Gänge oder sowas. Manchmal denke ich im Nachhinein, ich habe schon im Nachhinein öfter mal gedacht, ach shit, das wolltest du eigentlich noch sagen und so. Also manchmal würde ich mir bessere Gesprächsführung von mir wünschen, dass ich wirklich, also die Situation ist ja auch, ich moderiere ja einerseits, also will ein bisschen schon versuchen, auch nochmal nachzufragen, rauszufinden, was denken die Leute eigentlich, gerade auch wenn nur kurz was gesagt wird zu einem Film, weil durch diese Dreierkonstellation hast du es ja immer, dass meistens man so reihum redet. Und wenn jemand noch eine kurze Antwort gibt und dass man dann nochmal nachfragt, nochmal ein bisschen reingeht, das würde ich manchmal gerne noch stärker sammeln. Also mir nochmal währenddessen so ein bisschen notieren, über welche Themen reden wir eigentlich gerade, wo können wir da noch rein, wo müssen wir jetzt vielleicht mal woanders hin. Gleichzeitig mache ich ja nicht nur das, sondern bringe auch immer noch meine eigene Meinung ein. Und die muss ich auch erstmal vorher irgendwie mir überlegen und dann auch natürlich spontan ausformulieren. Und das klappt manchmal auch besser und schlechter. Also, ja, ich finde nicht alle Folgen super gut, aber ich fand jetzt, ich glaube, es gab jetzt auch keine Folge, die ich richtig mega scheiße fand. Ja,
ja, also ich glaube, ich will auch nicht damit irgendwie kokettieren, aber ich denke ja schon nach jeder Sendung, oh, diesmal habe ich aber Quatsch geredet und war ich besonders schlecht. Ich glaube, das kannst du ja auch bestätigen, oder? Das ist ja auch was, was ich schon immer mal wieder dann auch so feedbackmäßig.
Ja, du hast so einen ganz hohen, das ist, du hast einfach ein sehr, und ich finde es immer, ich finde es auch voll relatable, weil ich war, glaube ich, auch lange so, habe das auch immer noch so ein bisschen, aber du bist halt so gut, finde ich, also so gut vor, also vor allem in den Specials ja auch zum Beispiel so, dass du dann quasi aber manchmal nichts, also dass dir, glaube ich, so kleine Versprecher oder sowas dann so krass auffallen oder so denkst, oder bin ich ja in eine komische Richtung gelaufen und ich denke ja beim Reden, so wie jetzt, und deswegen rede ich ja ganz oft erstmal los und dann fällt mir erst auf, wo ich hin wollte ursprünglich und deswegen, wenn ich so kritisch, glaube ich, auf mich gucken würde, wie du, glaube ich, auf dich guckst, dann könnte ich den Podcast gar nicht machen, denke ich mir dann immer. Aber ich kann es nachvollziehen, auf jeden Fall.
Also wie gesagt, ich will das auch nicht irgendwie jetzt so voranstellen. Ich sag nur, meine eigene Wahrnehmung ist immer sehr irgendwie eingefärbt. Ich kann auch bei Texten immer erst mit einem gewissen Abstand sagen, ob ich das gut fand, sondern im Moment des Abschickens ist das immer das Schlimmste, was ich jemals geschrieben habe. Ich glaube, das einzige Mal, die einzigen Male, die ich Folgen irgendwie dann nachher so auch so auf lange Sicht so ein bisschen, was heißt, also ich fand die dann nie schlecht oder so, sondern ich habe das Gefühl, ich hatte was anderes erwartet und meine ursprüngliche Erwartung trübt meinen Genuss oder meine Zufriedenheit mit dem Endergebnis. Zum Beispiel so, damit will ich auf keinen Fall irgendwie Stefan Schulz kritisieren oder unter den Bus schubsen hier oder so, sondern ich habe irgendwie endlos halt Texte von Befürwortern von Michael Bay gelesen und alle Argumente über Künstlichkeit und über seine Darstellung von komplexen Systemen und so gelesen und dann war seine Argumentation eine sehr viel intuitivere, eine sehr viel stärker geprägt von dem Gedanken, ja, okay, das finde ich daran halt schön und reizvoll und deshalb funktioniert das für mich und so. Und das hat dann irgendwie das Gefühl hervorgebracht, dass man so durch so Schleifen gelaufen ist und ich die ganze Zeit auf Argumente gewartet, die einfach natürlich nicht da waren. Das heißt, ich habe Stefan dann irgendwie zum Teil von der Gruppe von Leuten, die für Michael Bay argumentieren, gemacht, zu der er gar nicht gehörte. Und das war für mich dann irgendwie eine frustrierende Erfahrung. Und dann schrieb auch jemand nachher in den Kommentaren dazu, okay, ihr habt euch so ein bisschen im Kreis gedreht. Und da war ich dann so, ja, okay, das hat sich mit meiner Erfahrung da gedeckt. Also ich sag nicht, dass ich mit der Folge unzufrieden war oder dass irgendjemand in der schlecht war, sondern ich war so, das war nicht das, was ich mir davon vielleicht noch erhofft hatte.
Ja, das habe ich, ja, ich weiß, was du meinst, sag ich auch manchmal, dass ich dann auch gerade bei Specials dann so denke, da hätte man noch was zu sagen können, da hätte man noch was machen können. Ich meine, was, wenn ich andere Podcasts manchmal höre, also zum Beispiel die 29er, denke ich manchmal, wie detailliert da manchmal auch gesprochen wird, dann, wenn ich manchmal den Games-Podcast höre, da sagen die, also ich finde das nicht mehr so doll, was die machen, aber manchmal höre ich noch eine Folge und da merke ich dann immer so, dass die manchmal ganz gut darin sind, Leute zurückzupfeifen, also zu sagen, ey, du rennst schon wieder los, du hast jetzt 5 Sachen angesprochen, lass erstmal bei der einen bleiben und so weiter. Mhm. Was ich auch hab, das ist, glaube ich, so eine Moderationsfähigkeit, aber auch Marotte, dass wenn ich merke, ein Argument von mir geht gerade nicht in so eine Richtung, die so sinnvoll ist, hänge ich einfach ein anderes ran und rede einfach weiter so. Mhm. Und anstatt da mal kurz zu verharren, auch mal, ich bin auch immer jemand, der oft so über so Dead Air wegreden will, anstatt mal die Ruhe zuzulassen und zu überlegen, okay, was kommt da vielleicht noch so von der anderen Person und so. Aber da muss man auch gleichzeitig sehen, für mich ist das ein ganz großes Bedürfnis, diese Bühnensituation irgendwie so zu haben. Und viel entsteht halt auch spontan im Podcast, ne? Also es ist nicht nur, ich weiß, ich musste einmal dran nachdenken, ich hatte dich in der Michael Bay-Folge gefragt, wie dieses Buch, von wem dieses Buch nochmal war, was wir gelesen haben über Michael Bay. Und dann hast du, glaube ich, zurückgegeben, ja, danke, dass du mich auf diese Frage nicht vorbereitest. Und da musste ich noch mal lange drüber nachdenken auf diese Antwort, weil ich dachte, ja klar, ist ja auch ein Podcast, also man fragt sich ja auch einfach halt irgendwelche Sachen. Das ist mir aber auch aufgefallen, dass du einen hohen Anspruch auch an dich selber hast. Also, dass du dann, wenn ich, also quasi, weißt du, in einer Situation, wo ich dich das frage, wo ich es ja auch offensichtlich nicht weiß und du das dann aber vielleicht auch nicht, gerade nicht weißt, ist es dann für dich unangenehm, das zuzugeben. So, das fand ich irgendwie ganz interessant. Da habe ich so ein bisschen gemerkt,
ich,
so dass
ich weiß gar nicht, ja, ob es das ist. Ich habe nur das Gefühl, man hat viel zu viel, auch wieder, um den Begriff zurückzuholen, so kokettieren mit dem eigenen Nichtwissen im Podcast-Bereich. Man hat viel zu viel ausgestelltes Unvermögen und auch fast so einen komischen Stolz damit, der damit einhergeht. Ja, wir führen ja hier nur so ein loses Gespräch und man, das muss ja auch, darf ja auch nicht auf die Goldwaage gelegt werden und so. Und dann denke ich so, ja, natürlich, tue ich auch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass man das schon so zur Prämisse machen muss, dass man von Anfang an das nicht versuchen sollte, sondern ich denke, man sollte halt irgendwie auch Ansprüche an sich selbst haben und versuchen, irgendwie so eine gewisse Mindestqualität bei solchen Sachen zu erreichen. Und natürlich ist das auch dann so, ich meine, da kommt man dann vielleicht auch in so einen psychologischen Bereich. Das ist sicher auch ein Teil so der Selbstdefinition, oder? Ein bestimmtes, so eine Expertise zu haben und so. Das ist sicher auch ein Teil von, also so traurig das natürlich dann irgendwie ist, aber eigentlich ist es nicht traurig, es ist ja auch ein Beruf. Es ist ja auch sicher ein Teil von einem Selbstbewusstsein und einem Selbstverständnis zu sagen, okay, ich weiß solche Dinge dann halt. Und klar ist es albern, dann irgendwie diesen Bruch nicht zulassen zu wollen und zu sagen, ja, ich muss das jetzt in diesem Moment wissen. Aber, also das klingt jetzt nach einer Aussage, wo es leichter ist, die Schuld bei jemand anderem zu suchen und so ein Deflektionsmanöver, das halt vielleicht dann eigentlich doch eher ein bisschen peinlich ist, wo ich denke so, okay, das ist jetzt vielleicht ein Satz, den man dann nicht sagen sollte, sondern so, ah, weiß ich gerade nicht, lass mich kurz nachgucken oder so.
Ja, oder,
das ist nee, ja eigentlich auch keine Schande.
Genau, das dachte ich mir so, weil das wirft dann halt so wieder auf einen selber zurück und man so, huch, aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde, das ist wirklich mein ganz großes Thema, was du jetzt eigentlich ansprichst, weil ich weiß noch, dass ich mal für Detektor immer irgendein Podcast, war ein Literaturpodcast, der da gerade neu gemacht wurde, geschnitten habe und dann ging es auch am Anfang so drum, dass jemand sagt so, ah ja, und das ist ja auch, ich habe auch neulich ein gutes Buch gelesen, oder diese Figur gibt's ja auch in einem anderen Buch, ach, weiß ich jetzt gerade nicht, wie es heißt. Und da hatte ich denen nur so zurückgegeben, ah, aber es ist schon gut, das zu wissen. Also gerade beim Journalismus sagt man ja auch immer, wenn man sagt, was war das Beispiel von Wolf Schneider? Und der Trainer gab der Truppe dann in der Pause 3 wichtige Hinweise. Dann müssen natürlich kommen, was die 3 wichtigen Hinweise sind, weil die Leute sitzen da und denken sich, okay, was sind denn jetzt die 3 wichtigen Hinweise? So, also es ist auch immer gut, wirklich die Sachen zu wissen und recherchiert zu haben. Gleichzeitig, und das finde ich so lustig, weil doch irgendwann auch so ein Hörer vom Bahnhofskino auf Twitter meinte, er mag Katzen nicht, weil der Typ, der ihn macht, keine Ahnung hat. Und das Ding ist ja, das David stimmt Schepers. Ja auch. Also genau, kann sein. Und der Witz ist ja so ein bisschen, ich musste dann so ein bisschen drüber nachdenken und dachte so, ja, ich kann das voll nachvollziehen, so diese Meinung, die man hat. Gleichzeitig mache ich halt seit 8 Jahren oder so wöchentlich einen Podcast über Film und weiß halt auch viel. Aber je länger wir Cuts machen und vor allem je mehr wir auch in diese Historie reingehen, in diese Genres, tun sich, also ich habe das Gefühl wirklich, es schreibt auch Mark Cousins in der Geschichte des Films so, man weiß eigentlich immer weniger. Also je mehr man lernt, desto weniger weiß man eigentlich über Filme, hat man so das Gefühl. Und deswegen ist es für mich, also ich habe gemerkt, für mich selber psychisch ist es wichtig, mich dann nicht schlecht zu fühlen oder so das Gefühl zu haben, ich müsste jetzt eigentlich, sondern das auch auszustellen und zu sagen, okay, das habe ich noch nicht gesehen, das habe ich jetzt zum ersten Mal geguckt, das mache ich jetzt, aber ich denke mir das und das, weil es einerseits für mich einfach einfacher ist und gleichzeitig soll das natürlich auch Leuten kommunizieren, die das auch nicht gemacht haben, ey, das ist okay, das nicht zu wissen, die anderen beiden wissen das jetzt alle und haben alle Filme von Ozu gesehen oder sowas, er weiß nicht genau, was das ist, ich weiß auch nicht genau, was das ist, dadurch soll das so ein an die Hand nehmen natürlich auch noch mit sein und es ist eher so, dass ich in dem Podcast was lerne und man das dann halt mitbekommt. Aber ich kann natürlich voll vorstellen, es wäre ein anderer Podcast, wenn ich auch wirklich so eine krasse Filmbildung hätte wie du oder Christoph oder andere Leute und so weiter. So ist es halt einfach nicht. Und gleichzeitig finde ich aber auch das auch recht, wenn man das so dauernd ausstellt und sagt, das weiß ich nicht und das habe ich noch nie gehört und sowas, dann finde ich das auch blöd. Also ich sollte schon den Anspruch halt natürlich haben, vorher auch zu recherchieren, da reinzulesen und so weiter. Manchmal sind es aber auch Zeitgründe so, ob das ja, halt noch klar. möglich ist, weil ich ja Cuts auch tatsächlich, also es wäre anders, glaube ich, wenn ich noch studieren würde oder sowas, dann gut, dann müsste ich natürlich auch studieren, aber wir wissen ja, wie das so ist. Aber ich finanziere das ja auch, obwohl wir ja Geld von euch kriegen, quer über andere Podcasts, die ich mache und sowas. Und deswegen ist es manchmal ganz schwierig, so mit dieser eigenen dem Unwissen und der Unsicherheit so umzugehen. Auf jeden Fall dachte ich, als ich das gelesen habe, so ja, aber stimmt, aber das habe ich auch nie behauptet. Also auf jeden Fall glaube ich nicht in den letzten Jahren, dass ich das alles wüsste, so, sondern das ist halt ein Prozess, ja.
Dass das gar nicht, dass, also ich kenne diese Person jetzt nicht wahnsinnig gut oder so, aber ich glaube, dass es ja auch oft ein Zusammenspielen ist von eine Meinung, die ich nicht teile, Positionen, die ich nicht teile, werden gleichgesetzt mit mangelndem Verständnis. Ich glaube, das ist ja immer ein fließender Übergang. Wir sind ja immer eher bereit, bei jemandem, der das was anderes denkt, als wir dem zuzuschreiben, ja, der hat einfach keine Ahnung. Weil wir auch irgendwie als Körper so eine Funktionslust haben und wenn wir irgendwas besonders gut finden und jemand anderen findet das aber scheiße, dann ist das ja irgendwie auch eine Herausforderung an unsere Wahrnehmung. Das hat ja auch oft so dieses Argument, du hast einen bestimmten Film nicht verstanden und so. Das ist natürlich auch, es ist so ein bisschen Gatekeeper-Attitüde in dem Ganzen. Und natürlich, ich hab diesen Tweet ja auch gesehen und hab mich so hin und her gerissen. Ich dachte dann im Moment, okay, was für ein blasiertes Arschloch. Ich fand das auch ich finde das auch immer noch einen wahnsinnig unsympathischen Tweet, mit dem sich auch viele, die dann dazu kommentieren, eher selbst beschädigen, als halt irgendwie irgendwas Negatives wirklich über dich sagen zu können oder auch, also es ist natürlich auch, wie du schon sagst, vielleicht irgendwie ein bisschen der falsche Anspruch, der da gefordert wird. Aber gleichzeitig erlebe ich das auch an mir selbst so ein bisschen, diese Gatekeeper-Attitüde, dass ich in Podcasts reinhöre und dann so denke, boah, was redet ihr für einen Quatsch? Und ich glaube aber, was ich halt sofort sagen würde, dass, was ich erwarte von einem Kritiker, ist, glaube ich, vor allen Dingen eine Neugier. Niemand wird allwissend geboren, niemand kennt alles, aber wer eine Plattform hat, die öffentlich steht, der soll von meiner Meinung nach halt eine Bereitschaft haben, sich für mehr Dinge zu öffnen und nicht sein Publikum und dessen Perspektive weiter einschränken. Und sobald ein Kritiker das tut, für mich, also den Blick der Leute, die ihm zuschauen, erweitern und deren Vorstellung von Kino bereichern, macht er für mich eher was Positives als was Negatives. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, an dem ich jetzt da bin. Ich glaube, ich war vor ein paar Jahren noch sehr viel kritischer gegenüber vielen Leuten, bei denen ich das Gefühl hatte, hey, die machen das auf die falsche Art oder so. Aber ich glaube, wenn dieses Mindestmaß erfüllt ist für mich, dann komme ich sehr gut mit dem, was Leute dann öffentlich äußern, klar.
Ja, und ich finde, es ist ja auch gut, dass man so seine eigenen Schwächen kennt und auch dann guckt, okay, wo kann ich da noch mal reingucken? Oder können wir es halt, das ist ja für mich immer gut, kann ich es über die Arbeit machen? Also, okay, den Film wollte ich eh schauen, dann machen wir doch mal eine Folge dazu, dann höre ich nochmal Leute rein, dann gucken wir mal, wie die das sehen und so weiter. Und dann, wenn es jetzt nur, also ich fand dann bei Katz eigentlich dann immer ganz gut, dass es halt oft nach oben reden eher, oder dass ich oft eher mit Leuten rede, die auf eine bestimmte Art mehr, auf eine andere Art davon wissen, um dann zu gucken, okay, wie kommuniziere ich da mit denen und was kann ich aber trotzdem für Punkte anbringen und so weiter. Es würde mir jetzt auch keinen Spaß machen, nur filmhistorische Podcasts zu machen, bei denen ich immer so der Dulli bin, der nichts davon weiß und sowas. Deswegen ist es natürlich auch gut, normale Folgen zu machen und so weiter und so fort. Und weiß ja auch viel über Filme, aber nicht so viel wie andere. Aber ich finde auch, dass, also ich kann immer nur sagen, so, ich gebe mir da Mühe, aber ich habe nicht die, also der Zug bei mir ist abgefahren, jetzt quasi in meiner Freizeit der Hyperszenephile zu werden. Das geht tatsächlich einfach aufgrund des Alters, aufgrund der Arbeitssituation nicht mehr. Und weil ich auch finde, dass durch andere Sachen, ich plane ja auch noch einen Philosophie-Podcast, der vielleicht dieses Jahr starten wird, so, ich glaube, es befruchtet sich auch sehr. Also ich merke zum Beispiel stark, dass wenn ich anstatt jetzt noch die drei Filme von dem Regisseur, die ich nicht gesehen habe, dann zum ersten Mal The Picture of Dorian Gray lese oder sowas, dass das auch irgendwie beeinflusst, wie ich über Filme rede oder sowas, dass es dann mal einen anderen Verweis gibt und so weiter. Also dass nicht nur in der Filmhistorie auch interessante Sachen liegen, die man dann über Filme sagen kann, ohne nur Ideologiekritik oder sowas machen zu wollen. Aber deswegen, das ist so ein bisschen what you see is what you get. Und ja. Wir haben schon viel, auch durch den Discord und sowas, und sehr, finde ich, diversifiziert, viele Sachen gemacht, von denen ich früher gar nichts wusste. Ich finde ganz interessant, dass ich immer sehe, so wenn ich dich dann, also wenn ich neuen Film geguckt habe und gesehen habe, du hast den 2015 auf Letterboxd geloggt und dann gibt's sogar eine Longtake-Folge dazu und sowas. Und das finde ich dann halt auch immer ganz interessant, also dass wir auch schon mehr in diese Richtung gehen. Aber natürlich wird das jetzt nicht nur so sein, ne? Also ich merke auch immer, dass was halt in Discord die Leute sehr wollen, aber wir werden auch weiterhin halt große Filme machen und Blockbuster und so weiter, damit das mal so ein bisschen auch hin und her geht. Und das würde mich auch immer von euch interessieren. Was würdet ihr gerne mehr hören, was weniger? Ich denke manchmal, wenn man so 10.000 Euro im Monat hätte, dann könnte man auch ein Serienformat, man könnte noch mehr Filme, man könnte noch dies und das machen und so weiter. Man merkt ja, man kriegt's ja gar nicht alles. Es wird ja so viel angeboten, man kann das ja gar nicht alles besprechen und so weiter. Ich meine, im Discord lesen die Leute jetzt jeden Monat ein Buch. Allein das wäre auch eigentlich ein geiler Podcast irgendwie, das noch irgendwie mitzumachen. Ja. Also es gibt da auf jeden Fall viele Sachen, aber es ist es sind viele Sachen, also ich glaube, andere sind da auch anders. Podcast ist immer so eine Mischung aus Vorbereitung, Analyse, eine Argumentation zurechtlegen, aber auch erstmal rauszufinden, wer kann überhaupt in diesem Podcast sein, also dieser ganze Organisationsaufwand, dann spontan zu sein, dann ein bisschen unterhaltsam zu sein, ein bisschen durchzuleiten und sowas. Es ist immer, merke ich dann auch einfach relativ viel und ich gehe schon oft in eine Sendung und denke mir so, okay, hoffentlich haben die anderen auch ein bisschen was zu sagen, weil alleine kann ich jetzt nicht 50 Minuten über letztes Jahr in Marienbad reden, aber es klappt halt meistens. Und ab und zu ist es vielleicht so, dass alle so ein bisschen eine ähnliche Meinung haben und dann hat man das Gefühl, naja, aber dann finde ich es immerhin witzig, also es wird bei Tenet uns ja auch gesagt, ja, ihr hattet alle so eine ähnliche Meinung. Wir besprechen das vorher nicht, ne? Also wir klären nicht vorher ab, wer welche Meinung hat über welchen Film, sondern machen das dann spontan, dann kann es halt immer sein. Aber dann entstehen halt auch so lustige Sachen, dass halt alle so draufhauen auf den Film. Das finde ich halt dann auch mal witzig. Also ich kann auch mit vielem, ich kann vielem was abgewinnen meistens. Ich mag immer Sachen, wenn ich entweder das Gefühl habe, die sind intelligent oder die sind witzig oder die sind ein bisschen radikaler oder sowas. Das finde ich gut. Was ich nicht so mag, ist, wenn sich Sachen ganz lange ziehen und ganz viele Pausen sind und es so verwässert. Aber da bin ich auch nicht so der Typ dafür, Podcast so zu machen. Deswegen passiert das bei uns eher nicht. Aber es kann halt schon mal sein, dass mal eine Information von mir irgendwie falsch erinnert ist oder sowas. Ja. Sind wir aber hier tief reingegangen von dieser einen Frage.
Ja, gut. Ja. Jede Frage ist ein Portal.
Ist ein Portal in eine neue geistige Welt. Wir sind auch schon, ja, wir sind eigentlich fast am Ende vom Format. Wir können da mal gucken. Eine nehmen wir noch, oder? Von Jan. Guten Abend, Christian. Ich würde gerne wissen, wie ihr Filme in der Familie diskutiert. Gibt es einen Filmkult in euren Familien? Früher haben mich meine Eltern immer ins Lichtwerk mitgenommen, ein Programmkino, und erst dadurch wurde ich an Filme außerhalb des Mainstream-Kinos herangeführt. Mein Vater diskutierte gerne über das Gesehene, aber stülpte immer seine eigene Ideologie drüber und ließ damit auch den ein oder anderen Charakter in Filmen in seiner Bedeutung untergehen. Oh, das fände ich jetzt witzig, was die Ideologie war. Meine Mutter dagegen war bis auf wenige Filme nur Zaungast, schade, aber wohl klassisch. Lieben Gruß und Lob an euer gallisches Dorf der Sicht auf Filmkunst. Ich habe extra Netflix rausgeschmissen und wieder Cuts abonniert, weil ich so tierisch Lust auf die Episode um Michael Bay hatte. Mehr Auseinandersetzung mit Mainstream-Regisseuren würde ich mir gerne anhören. Ah, da sind wir. Da sind wir wieder. Ja, man braucht da schon so ein bisschen eine Mischung. Ich finde, man guckt auch anders. Wenn man gerade aus Began kommt und dann den Snyder Cut guckt, irgendwie ist das auch, eine witzige Erfahrung auf jeden Fall. Ja, Lukas, wie war das bei dir? Film, du bist ja auch spät, in Anführungsstrichen, zum Film gekommen, ja. So richtig, ne? Wie war das in eurer Familie?
Na, es war irgendwie halt kein besonders wichtiges Thema. Man hat halt natürlich Filme geguckt, man hatte Videokassetten und später DVDs, man ist hier und da mal ins Kino gegangen, aber es war jetzt nicht etwas von gesteigertem Wert. Es gab jetzt keine großen Diskussionen darüber oder so. Und auch jetzt ist es tatsächlich mehr geworden, weil ich das natürlich halt als jemand dessen, der einen großen Teil seines Lebens nun logischerweise auch mit Filmen verbringt, das so ein bisschen in diese Gespräche auch reintrage. Man versucht natürlich auch immer jemand zu sein, der nicht nur ein Thema hat und der nicht immer nur von so dem spricht, was er jetzt konsumiert hat oder so, aber es lässt sich ja nicht vermeiden, wenn irgendwie, keine Ahnung, meine Mutter fragt, hey, was hast du die Woche gemacht, dass ein Teil davon auch logischerweise ist, ich habe das und das geschaut. Aber mein Eindruck war immer, dass das auch sowas, ja, einfach rein Unterhaltung war. Also es ging nie darum, das als Kunstform zu konsumieren. Man hat natürlich auch mal irgendwie ein bisschen andere Sachen geguckt, aber mein Vater ist zum Beispiel großer Science-Fiction-Fan und guckt halt Star Trek und solche Sachen, und das habe ich dann halt irgendwie als Kind mitgeschaut. Und meine Mutter, ja, war dann halt auch jemand, der logischerweise irgendwie ein Interesse hatte an Romanzen und solche Sachen. Also das war eine sehr klassische Aufteilung. Und ich habe das Gefühl, ja, die Komplexität habe ich dann später in diese Gespräche reingebracht. Also es hatte keinen wahnsinnig großen Stellenwert. Und ich finde diese Frage interessant, so, gibt's das wirklich viel? Haushalte, in denen das von den Eltern so vorgelebt wird irgendwie? Weil ich habe jetzt auch so überlegt, wenn ich jetzt irgendwie hier ein Kind hätte, wie würde das denn aussehen? Also würde es dann, würde ich dann anfangen in der Stummfilmzeit und dem dann irgendwie
so, Bilatar, jetzt geht's los.
Ja. Ja, also nee, aber so realistischer, so Charlie Chaplin oder die Marx Brothers oder sowas zeigen, was ja viele noch so als Sozialisationserfahrung haben, oder würde ich sie oder ihn damit nicht behelligen wollen oder so? Also ich finde das ganz interessant. Aber wie gesagt, am spannendsten fände ich tatsächlich zu hören, was denn tatsächlich die Ideologie des Vaters war. War das Juche? Hat der immer Kim Il-sung halt so besonders gelobt? Das wäre doch witzig. So ein Deutscher irgendwo, der mega Fan von Nordkorea ist.
Also ich glaube, wie man es macht, ist irgendwie 8000 Folgen Paw Patrol anmachen.
Das, ja, wahrscheinlich.
Aus dem Freund, ja, in stimmt. Kreis. War bei uns kein Thema Film. Also wir haben halt Fernsehen geguckt und sowas, ne, abends, ich, meine Mutter und mein Vater zusammen, und ganz selten Filme. Mein Vater hat sowieso eigentlich keine Filme geguckt, ist mir dann auch irgendwann, als ich mich später dann selber schon damit beschäftigt habe, mal mehr aufgefallen. Ich glaube, der hauptsächlich, also natürlich sind Dokus, haben wir auch besprochen, auch Filme und sowas, aber eher halt wirklich Fernsehdokumentationen oder Sport und sowas. So richtig Filme kann ich mich irgendwie da gar nicht erinnern. Meiner Mutter ab und zu mal, aber da wurde nie drüber geredet in meiner Kindheit. Also nicht, dass ich mich dran erinnern könnte so richtig. Ich weiß, dass irgendwann sind wir dann selber manchmal natürlich ins Kino gegangen, Freunde und ich, oder also an so Kindergeburtstagen, glaube ich, waren so die ersten Erinnerungen, wo man selber halt noch nicht Geld hatte, um ins Kino zu gehen. Und dann manchmal ist man mit den Eltern auch gefahren. Aber ich weiß noch, dass ich meine Mutter irgendwann mal gefragt habe, ob das wirklich der Vater ist von Luke Skywalker, und sie gesagt hat, nee, das glaube ich nicht, als wir das erste Mal das Imperium schlägt zurück gesehen haben. Und sowas, ich weiß jetzt nicht, für König der Löwen mal ganz doll geheult habe irgendwie, weil ich da, glaube ich, zum ersten Mal verstanden habe, dass halt Menschen sterben können. Also gut, das sind Löwen, aber da steht ja der Vater. Und das gab es eigentlich als nicht so doll. Und dann war das bei mir irgendwann halt so ein Bedürfnis. Also irgendwie dieses, man muss doch auch mal drüber reden. Also das ist noch lange auch vor dieser Podcast-Zeit so. Wir haben im Internat, wo ich war, dann so Filmabende gemacht, wo wir dann immer ja manchmal so Actionfilme, aber auch so politisches Kino irgendwie gezeigt haben. Ich weiß noch, dass wir Eine unbequeme Wahrheit von Al Gore und dann die Woche drauf The Global Warming Swindle gezeigt haben, diese beiden Dokumentationen. Und das ist jetzt schon echt lange her mittlerweile.
Um Ausgleich also zu schaffen.
15 Jahre. Genau, übrigens witzig, wie heißt es?
False Equivalence?
Ja, irgendwie so. Also ne, dieses genau, dass man immer die beiden Seiten zeigt und sowas. Und das war natürlich damals noch zu einer Zeit, wo ich auch mit, weiß ich nicht, 16 nicht wusste, wie der Wissenschaftsstand in Bezug aufs Klima ist. Mittlerweile weiß ich das. Und es wird ja auch diskutiert. Aber genau, da haben wir das dann zum Beispiel so gemacht. Und klar, ich und Kumpels dann immer irgendwie Walking Dead und so zitiert und dann später auch mal diskutiert und dann mal einen Podcast gemacht. Also mir war das immer wichtig. Und ich glaube aber auch, ich hatte das neulich mal in diesen Podcast von Stefanie Stahlgert, wo es um verschiedene Persönlichkeitstypen geht und unter anderem halt konkret und abstrakt. Und natürlich ist das nicht alles klar. Man kann nicht die Menschen nach diesen Myers-Briggs so einteilen, das ist auch viel Quatsch. Aber diese Idee, dass manche Leute eher abstrakt denken, und das ist gar nichts jetzt Tolles, also oh, abstrakt, das ist jetzt super intelligent, sondern manche Leute denken eher so in roten Linien und in größeren Sachen und gleichzeitig wenig unkonkret. Und andere Leute können sehr, sehr gut halt konkret denken. Und da hatte ich immer so das Gefühl, es ist immer noch so, dass ich so ganz schnell merke, ob Leute so abstrakte Denker sind, und das sind immer Leute, die dann sagen so, boah, eigentlich ist das ja komisch, wie das mit den Corona-Tests organisiert ist. Es war doch eigentlich in den 60ern so das oder irgendwie sowas. Dann denke ich immer so, ah, okay, das sind meine People. Da kann ich komische Sachen, nicht Verschwörungssachen, aber da kann man irgendwie so über größere Dinge reden. Und wenn jemand mir von seinem Italienurlaub erzählt, in allen Einzelheiten, schweife ich sofort ab. Mittlerweile bin ich besser geworden, weil ich gemerkt habe, da kann ich auch mal eine Frage stellen. Aber ich finde dieses so, also nur jetzt nacherzählen, was im Film passiert, fand ich immer nie so interessant, aber dieses Abstrakte, was bedeutet das, was soll das? Oder halt die Frage, ist der Film gut oder schlecht? Also das weiß ich auch immer noch aus der Kindheit, dass ich Leuten den Kinoabend auch versaut habe, weil ich danach meinte, der Film war richtig scheiße. Naja, haben wir auch schon mal drüber geredet und dann die Leute dachten, ich fand den Abend schlecht.
Ja,
aber das war mir immer ein großes Bedürfnis auf jeden Fall, aber in der Familie gab es das nicht.
Ja. Was mir einfällt ist, was meine Mutter mir immer wieder erzählt hat, war Filme, die sie so gruselig fand, dass sie sie nicht anschauen konnte, weil meine Mutter hat sehr große Angst vor Horrorfilm und sie hat erzählt, und ich weiß noch, dass das mich tatsächlich dann irgendwie geprägt hat, wie gruselig sie zum Beispiel diese It-Adaption war und dass sie die irgendwie wahnsinnig schlimm fand. Und ich weiß noch, wie ich die dann mit irgendeinem Kumpel so als Teenager geguckt habe und wir waren beide, boah, das war ja voll lahm und so. Weil die Erwartungshaltung durch meine Mutter da so hoch angehängt worden ist. Und, ach, was hat sie noch erzählt, wovor sie so panische Angst hatte dann ewig noch? Also sie mag ja so allgemein Zombie- und Horrorsachen nicht, aber ich glaube, das Schweigen der Lämmer oder so hätte sie noch so lange halt fertig gemacht und irgendwie beschäftigt halt. Also ich glaube, dass so die Rezeption war dann nur über so kleine Anekdoten von besonders aufschürfenden Erfahrungen halt. Also ich glaube, das ist ja, glaube ich, bei vielen Leuten so, dass wenn Filme über eine bestimmte Schwelle kommen, dass sie so zu Ereignissen werden, zu so Momenten im Leben, so Tage, wo man sagt, so okay, an dem Tag habe ich mich dann nicht getraut, alleine nach Hause zu gehen, weil ich so Angst noch vor dem Film hatte oder so, dann bleiben sie hängen halt, sonst, ja, vergehen sie einfach. Also ich glaube, das ist tatsächlich, was wir öfter beschreiben, so diese Dissonanzerfahrung, so dieses aufgeschürft werden, das halt die festhängen lässt.
Ja, ich finde das immer, genau, ich finde das dann immer spannend, aber länger drüber zu reden. Ich finde übrigens gerade ganz cool, also jetzt, wo es auch so Schnelltests gibt und sowas und man ja ab und zu dann auch mal wen irgendwie drin treffen kann und sowas und jetzt auch schon mal wieder ein paar Filme geguckt habe mit Leuten auch so auf dem Beamer und sowas, dass ich ja immer so, wenn man so viel und auch im Lockdown halt so sehr viel im Internet dauernd ist, habe ich ja immer so das Gefühl, der Film ist voll so aus der öffentlichen Wahrnehmung weg und ganz wenig Leute reden eigentlich da über Filme und sowas, aber ich merke jetzt gerade wieder so stärker, aber Leute haben echt eigentlich alle immer Bock, Filme zu gucken. Wenn ich so in meinem Umfeld so frage und sowas, die Leute sind, ich glaube, auch wenn die Kinos aufmachen, ich glaube, die Leute sind wieder heiß. Ich glaube, die Leute haben wieder Bock auf den Film. Also gerade habe ich irgendwie so ein ganz positives Gefühl. Ich weiß nicht, ob dann auch das Gespräch danach, aber so, ich glaube, man lechzt nach dem Film gerade. Ich glaube, die Leute haben jetzt genug Netflix-Serien geguckt.
Ich kriege einen Satz aus der letzten Ausgabe der Cargo aus irgendeinem kurzen Text nicht mehr raus, wo eine Autorin dann schrieb, also ich paraphrasiere das jetzt nur, man könnte Kinos ja einfach in Co-Watching-Spaces umbenennen und dann würde das wieder auf irgendwie Liebe treffen. Und ich dachte auch so, ja, eigentlich gibt es dieses Bedürfnis doch total. Eigentlich müsste wahrscheinlich irgendwie etwas andere Vorzeichen oder eine neue Vorstellung in der öffentlichen Wahrnehmung sein und schon würde das funktionieren. Ich war so irgendwie, ich glaube nicht, dass das verschwindet. Und dieser Satz, so simpel und so plump der auch sein mag, hat mich irgendwie nicht losgelassen, weil ich glaube, dass da schon was dran ist.
Also Kinos auf jeden Fall, denke ich auch, gehen nicht weg. Vielleicht aber wird diese Art von Multiplex-Landschaft irgendwie eine ganz andere irgendwann werden. Aber ich habe auch ein großes Also natürlich glaube ich einfach, dass jetzt, ich meine, jetzt war, glaube ich, so eine bei Tagesschau so ein Artikel heute, wusste ich gar nicht. Es gibt auch irgend so ein Aerosol-Institut in Deutschland oder sowas. Und da meinten die Forschenden da, dass diese Regelung, also wie die Politik handelt, total dumm ist. Weil also die meisten Ansteckungen sind in Innenräumen halt einfach. Auch in Innenräumen, wo lange jemand dran war und man dann später reinkommt, ne, kann man noch Corona sich davon einfangen. Und alles, was irgendwie draußen ist und sowas, ist eigentlich echt kein Stress. Und deswegen hoffe ich zumindest, dass die Open-Air-Kinos irgendwann wieder aufmachen im Sommer, wenn man das irgendwie regeln kann. Weil ich glaube, ja, die Leute haben schon Bock. Und ich sehe auch da, also in so kleineren, kiezigeren Geschichten und sowas, sehe ich da auf jeden Fall auch noch eine Zukunft, halt dann die Frage, wie man sonst macht. Aber klar, ich meine, Public Viewing haben die Leute auch einfach erfunden irgendwann, ja, das Wort, und dann haben die Leute sich zum Fußball gucken noch mal größer getroffen. Ich glaube auch. Die Frage ist halt nur, was das Kinosterben dann auf die Filme, die dann zu sehen werden, für Auswirkungen hat. Aber mal schauen. Ich glaube, also gerade habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Gutes Gefühl für den Film. Nächstes Mal dann wahrscheinlich.
Optimismuswochen
bei Katz. Ja, Optimismuswochen bei Katz. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück. Danach ein paar Monaten. Wenn wir in 3 Jahren immer noch nicht geimpft sind, dann können wir uns diesen Clip hier nochmal zusammen anhören.
Ja, man kann alle 2 Wochen aufnehmen und dann sagen, boah, damals waren wir noch so jung und naiv. Wir wussten nichts von der Welt.
Ja, falls ihr noch ein paar Dosen AstraZeneca irgendwie rumliegen habt, ja, einfach schreibt eine Mail. katzpodcast@yahoo.com. Kriegt man dann ein Leben lang Special Feed.
So. Ansonsten, wenn ihr Katz unterstützen würdet, könnt ihr auch gern mal noch positive Kommentare zum Beispiel bei iTunes oder so schreiben, weil ich gucke da so alle 2 Wochen rein und aktuell springt mir dann jedes Mal diese 1-Stern-Rezension von der Videothekar entgegen. Und ich hätte da bitte einfach gerne eine andere. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Bitte, Leute.
Gut, dass du sagst, ich muss es auch mal wieder in den Folgen sagen, denn das stimmt natürlich ja. iTunes oder Apple Podcast, wenn ihr das habt, könnt ihr da mal in der Bewertung reinschreiben. Ja. Soweit würde ich sagen zu euren Fragen und so weiter. Und wir, über wen sprechen wir? Wie heißt die nochmal? Céline Sciamma. Ich will immer Claire Denis sagen. Nein, Céline Sciammas Filme dann Ende des Monats.
Ja.
Und dann wahrscheinlich nächsten Monat John Woo. Ich muss mir da noch einmal Gedanken drüber machen, ob wir das wirklich machen. Aber den machen wir auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir machen den mal. Ich frage mich halt, irgendwann müssen wir mal wieder so einen machen, den auch Leute kennen, die sich nicht für Filme interessieren und aus den 80ern kommen, weißt du? Also wir müssten mal so ein
Nolan oder so.
Oder Nolan oder so. Aber ich würde auf jeden Fall, ich würde Denis Villeneuve halt machen, bevor Dune kommt. Das heißt, dann hätten wir den auf jeden Fall da mal irgendwie sowas. Aber wir schauen mal, ja. Ich würde mal gucken mit John Woo. Da müssen wir nur schauen. Da können wir nicht das Gesamtwerk machen.
Nee, das stimmt. Das ist eine ganze Menge.
Das teilen wir vielleicht so Cronenberg-mäßig auf und machen erstmal den ersten Teil mit Daniel Schröckert, hat nämlich Bock. Okay. Dann sind wir durch. Danke, dass ihr diesen Podcast immer noch oder jetzt gerade zum ersten Mal unterstützt. Viel Spaß beim Streamen und so weiter. Kommt gerne in den Discord, schreibt uns gerne Fragen. Macht's gut, Lukas.
Bis dann. Tschüss.